Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel Muskeln, wenig Hirn Podcast. Ich bin euer Tom und heute geht es wieder einmal um das Thema der richtigen Übungsauswahl im Krafttraining. Ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. Nachdem wir jetzt schon in der letzten Folge ein bisschen in den Bereich der Ökonomie wieder reingedippt sind, ist es jetzt wieder an der Zeit, dass wir zum klassischen Thema unseres Podcasts zurückkehren, nämlich dem Kraftsport, der Beschäftigung mit dem eigenen Körper und der Selbstverbesserung des eigenen Körpers. Und was bietet sich da besser an, als direkt einen schönen Übertrag zu schaffen zwischen ökonomischen Fragestellungen und unserem klassischen Hauptthema des Kanals? Und zwar geht es darum, wie plant man am besten sein Budget an Übungen ein, das man in einer Einheit, zum Beispiel einer Woche, eines Trainingstages oder auch eines ganzen Trainingsblocks, zum Beispiel einem ganzen Monat, zur Verfügung hat. Uns allen ist klar, wir haben irgendwo physiologische Grenzen. Wir können nicht endlos viel Übungen reinschmeißen in so einen Trainingsplan und dann uns trotzdem die Versprechung machen, dass wir da ein effizientes und vor allem gewinnertragendes Training mit durchfahren, sondern irgendwo ist die Kapazitätsgrenze unserer Fähigkeit zu regenerieren erreicht und ab da schaden wir uns mehr, als dass wir uns was Gutes tun mit dem, was wir unserem Körper noch antun. Insofern soll das ja auch immer gut überlegt sein, welche Übungen man sich aussucht, was will man damit erreichen. Klar, da kommen dann die Spezifika mit rein, aber wir sind uns wahrscheinlich einig, dass wir alle die höchste Effizienz in den Übungen in unserer Auswahl erreichen wollen. Das heißt, wir wollen, dass das, was die Übung macht, besonders gut gemacht wird und wir wollen auch nicht allzu viel Zeit verschwenden. Das heißt, wir wollen, um ein sinnvolles Brusttraining zu erzielen, nicht irgendwie 10 Übungen benötigen, sondern im Idealfall kommen wir irgendwie mit 4 oder 5 Übungen an unser Ziel und haben damit alles abgedeckt, was wir erreichen wollten. Also ich hoffe, das reicht jetzt erstmal so als kleine Einführung. Wie steht ihr denn diesem Planungsthema generell gegenüber in eurer eigenen Erfahrung?
Ich habe tatsächlich recht wenig Struktur in meinem Plan. Je nachdem, wie ich drauf bin, gehe ich manchmal rein und weiß gar nicht, was ich trainieren möchte. Wenn es dann doch etwas strukturierter ist, dann habe ich ein Maxim, woran ich mich eigentlich immer halte. Und das ist, für jede Muskelgruppe versuche ich, den jeweiligen Muskel durch alle seine Längen zu trainieren. Also wenn man sich das Muskelkraftprofil anschaut, dann hat man ja gewisse Längen des Muskelkörpers an sich. Das ist tatsächlich sehr, sehr einfach, erstmal sich zu verinnerlichen, wie das aussieht. Beispielsweise beim Bizeps ist das ungefähr ist der Muskel am kürzesten, wenn ich so hinter meinem Kopf bin. Also diejenigen, die euch das Video angucken, seht das, aber stellt euch einfach vor, ihr haltet eure Hand hinter eurem Nacken. So, das ist ungefähr das kürzeste vom Bizeps. Und am längsten ist ja, wenn ihr eure Hand hinter eurem Rücken ausstreckt. So, das merkt man auch, dass es irgendwie sehr stark die Dehnung und beim anderen, wenn man da ordentlich dann versucht, mal zuzudrücken auf seinen Bizeps, verspürt man auch einen sehr, sehr starken, ja, Kontraktion. Und eben all diese Ranges versuche ich in einer Trainingseinheit irgendwie mal abzudecken. Ja, also ob kurz oder lang. Man hat auch gewisse Kraftprofile, die man in den jeweiligen hat. Tendenziell ist man in der kürzesten Position am schwächsten. Ja, also man kennt das. Die Leute, die immer so ein bisschen in der Mitte ist man natürlich immer am stärksten, die immer schön in der Mitte trainieren, ja, die beim Squat halt irgendwie, sag ich mal, maximal 20 Grad irgendwie Beugung haben, danach geht's wieder nach oben. All diese Geschichten versuche ich irgendwie mit abzudecken und das ist so meine Maxime. Und dann fallen dann eben jeweils beispielsweise Training, gewisse Übungen darunter, ja, also irgendwie bei meinem Bizeps-Workout, um dabei zu bleiben oder bei einem Armtraining, würde ich dann halt versuchen, okay, irgendwie Overhead Curls mit reinzubringen, aber auch halt irgendwie eine Art Beanspruchung meines Bizeps in der langen Position, also irgendwie am Kabelturm oder sowas.
Schon mal guter Input auf jeden Fall. Was ich jetzt erstmal generell sagen würde, ist, die entscheidendste Komponente dahingehend, wie ich mein Training strukturiere, ist eigentlich, wie viel Zeit ich eigentlich so habe. Und je nachdem, wie viel Zeit ich habe, denke ich, gibt es auch unterschiedliche Profile, die unterschiedlich viel Sinn machen. Also bei mir ist es im Moment zum Beispiel so, dass ich recht wenig Zeit habe und dass ich halt 5-mal die Woche ungefähr eine halbe Stunde Krafttraining mache. Und demnach sieht natürlich mein Training ganz anders aus, wie zu Zeiten, wo ich vielleicht 7 oder 6 Mal die Woche war und auch immer 1,5 Stunden oder sowas im Gym war. Und ich habe schon sehr, sehr viel tatsächlich ausprobiert und hatte immer eigentlich strukturierte Trainingspläne, aber nie so, dass ich sagen würde, ich bin jetzt länger als ein Jahr zum Beispiel auf einem bestimmten Trainingsplan gewesen. Also ich habe die eigentlich auch immer relativ häufig wieder mal gewechselt, was Neues ausprobiert. Liegt vor allem daran, dass ich persönlich davon überzeugt bin, dass der Trainingsplan, den man jetzt konkret fährt, gar nicht so entscheidend wichtig ist, sondern dass es mehr so eine Sache ist von wegen, ja, wie viel Power bringe ich denn wirklich mit rein, wie hart trainiere ich denn tatsächlich? Und natürlich waren alle meine Trainingspläne auch in den wichtigsten Punkten immer äquivalent. Also ich rede jetzt eher davon, dass man halt überlegt, okay, mache ich vielleicht ein Full-Body-Workout oder ein Upper-Lower-Split oder Push-Pull-Beine oder ein Vierer-Split oder ein Fünfer-Split. Das habe ich alles schon ausprobiert. Und da muss ich sagen, habe ich eigentlich keine großen Unterschiede gemerkt von dem Rahmen an sich, wenn ich jetzt eben die gleiche Menge an Ausführungen, Wiederholungen und Sätzen gemacht habe. Und das ist, glaube ich, schon mal ein wichtiger Punkt. Also, dass ihr euch nicht reinstresst von wegen, oh ja, jetzt gibt's diesen einen perfekten Plan. Weil es kommt natürlich auch immer darauf an, wie viel Zeit man dafür aufwenden will. Und ich sag mal, aus gesundheitlicher Perspektive wissen wir, dass ungefähr 150 Minuten intensiver Sport pro Woche schon das Optimum ist, wenn es darum geht, die Gesundheit auf Lebensdauer insgesamt zu optimieren und auch die Langlebigkeit gut zu halten. Und das ist ja schon mal was, wo ich sagen muss, also 150 Minuten, das ist wirklich nicht viel. Und da bin ich jetzt, wenn ich 5-mal die Woche 30 Minuten mache, auch schon dabei. Also das ist auf jeden Fall mal das Erste, was ich jedem ans Herz legen würde. Schaut mal wirklich, dass ihr diese 2-2,5 Stunden pro Woche hinkriegt. Und ob man dann jetzt 6-mal hingeht oder 3-mal oder auch nur 2-mal, das ist dann ja abhängig von den Umständen.
Sehr, sehr guter Input von euch beiden. Zur Vollständigkeit nochmal, wie ich das so handhabe. Ich glaube, da gibt es ein paar Differenzen, vor allem jetzt zu dir, Simon, weil mein Fokus weniger auf der Kernfunktionalität von Muskulatur liegt, was absolut Sinn macht natürlich, wenn man die Muskulatur gezielt beanspruchen will, sollte man sich an deren Biomechanik und Anatomie orientieren. Mein Trainingsansatz ist recht ähnlich zu deinem, würde ich sagen. Das ist jetzt ein krasser Unterschied zu dem, was Tim so gemacht hat. Auch eher ja, autoreguliert, würde ich es nennen. Da gibt es auch ein Buch von Christian Zippel, das heißt Hochfrequenztraining und Autoregulation, in dem er auch beschreibt, dass Trainingseffizienz stark davon abhängt, zum einen, wie viel Zeit wir pro Trainingseinheit aufwenden müssen, um unser Ziel zu erreichen, das heißt, eine sinnvolle Reizsetzung erreicht zu haben. Und auf der anderen Seite, dass strikte Planung und Übungsauswahl weniger relevant sind, sondern Körpergefühl und Intuition eher so eine Art Micromanagement darstellen, dass man halt pro Trainingseinheit ganz gut selber feststellen kann, was ist möglich und wo kann ich heute mit Erfolge erzielen und was ist in meinem derzeitigen Zustand vergeudete Liebesmühe, nenne ich es jetzt mal, dass man nicht unnötig irgendwie Energie in Übungen reinsteckt, die an dem Tag vielleicht gar keinen Sinn machen würden, nur weil sie halt im Trainingsplan so festgelegt worden sind. Das heißt, sich selber einen Spielraum offen zu lassen, Varianz in der Übungsauswahl offen zu lassen, halte ich auch für einen sehr wichtigen Faktor. Aber mein Kernsystem, nach dem ich Übungen auswähle, ist mehr die generelle Funktionalität. Also früher war das mal so ein Trendbegriff des Functional Trainings. Also wie hoch ist der Übertrag auf andere Sportarten beziehungsweise halt athletische Leistungen, um das so ein bisschen messbar zu machen. Also die haben das damals so ein bisschen versucht, science-based aufzuziehen. Ist ein bisschen quatschig aus heutiger Sicht, aber ich finde die Kernidee dieser Trainingsphilosophie trotzdem interessant und versuche das immer noch so zu gestalten. Das wird sich halt zeigen in der Übungsauswahl, die ich so ausgesucht habe, im Gegenzug dann zu dem, was ihr vielleicht als wichtig empfindet. Und das ist ja das wahrscheinlich, wo hier die interessantesten Kontroversen auftreten werden. Deswegen würde ich jetzt einfach mal starten mit meiner Auswahl an Übungen, die ich für ein effizientes Schultertraining für unumgänglich halte. Und da wäre die Basisübung, also das, was wir unsere Brot- und Butterübung, wo wir am meisten rausholen können, für mich das stehende Schulterdrücken. In meiner Wahrnehmung wäre es am effizientesten, man nimmt die Langhantel-Variante des stehenden Schulterdrückens, weil man dann, also man hat immer noch einen hohen Grad an Stabilisierungsmuskulatur, die man braucht, um diese Übung sauber auszuführen, aber deutlich weniger, als würde man das mit der Kurzhantel versuchen oder auch einarmig Kurzhantel-Schulterdrücken machen. Das ist, sind sehr, sehr coole Übungen, aber dadurch, dass wir viel Energie aufwenden, um uns selbst zu stabilisieren, verschenken wir Potenzial in der Kraftentwicklung. Und deswegen würde ich sagen, das klassische Military Press mit der Langhantel unsere goldene Übung des Schultertrainings ist und die in jeder Auswahl als allererstes abgewogen werden muss. Lohnt es sich für diese Übung auf was anderes zu verzichten oder ist meine Zielsetzung so spezifisch, dass ich mir wirklich was anderes aussuchen muss? Ansonsten, wenn die Frage nicht eindeutig beantwortbar ist, würde ich immer beim Langhantel-Schulterdrücken bleiben und versuchen, da eine gute Progression zu machen. Das kann man dann natürlich kombinieren mit Übungsvarianten, die zum Beispiel die Instabilität in der Übung selber fördern, dass man Gewichte mit Bändern zum Beispiel an der Langhantel befestigt und dann einen weiteren Instabilitätsfaktor wieder reinbringt in die Übung, wenn man zum Beispiel gerade eine Plateauphase hat, die man überwinden muss, was beim Langhantel-Schulterdrücken sehr, sehr oft passiert. Das wird jeder wissen, der mal versucht hat, sich da zu steigern. Und deswegen ist das für mich die wichtigste Übung. Danach würde ich sofort eigentlich eine Seithebe-Variante wahrscheinlich mir aussuchen als Accessory-Übung, weil Seitheben den mittleren Deltoid als einzige Übung effizient trifft. Das ist ein Entwicklungspotenzial, was man immer auf der Strecke lassen würde, wenn man sich nur auf Druckgeschichten irgendwie fokussiert in seinem Schultertraining. Man sollte auf jeden Fall eine Hebevariante drin haben. Klassisches Seitheben mit der Kurzhantel wäre da meine Go-To-Übung. Und als letztes würde ich wahrscheinlich den Kettlebell Bottom-Up Press mit reinnehmen als Verbundübung, die sowohl unilateral ausgeführt wird. Das heißt, man hat eine Körpertorsion, der man entgegenarbeiten muss. Man hat also eine höhere Core-Aktivierung in der Übung. Dann hat man die Unterarme sehr, sehr stark gefordert in der Übung, dadurch, dass man die Kettlebell ausbalancieren muss, die man ja am Griff hält und das Gewicht liegt dann über dem Handgelenk und muss stabilisiert werden. Ja, und das wären meine drei Übungen, die ich auswählen würde.
Spannend schon mal. Danke für den Input an der Stelle. Was ich zum ersten Absatz, den du gesagt hast, nochmal sagen möchte, ist, autoregulatives Training an sich ist, glaube ich, wenn man einiges an Erfahrung hat, ein besseres Tool als einen strikten Plan zu schreiben. Aber für Anfänger würde ich auf jeden Fall empfehlen, macht erstmal die ersten Jahre so, dass ihr wirklich einen Trainingsplan verfolgt, weil ihr habt am Anfang noch gar keine Ahnung von eurem Körper. Und ich persönlich habe lange Jahre gebraucht, bis ich so weit war, dass ich wirklich auch mal autoregulatives Training effizient über einen längeren Zeitraum habe machen können. Und ich würde auch heute noch sagen, dass die Unterschiede in den Ergebnissen, die man erzielt, relativ zu einem Trainingsplan, die sind nicht so groß. Ja? Und es geht aber vor allem darum, dass man einfach besser klarkommt mit allem. Und das ist so eine Sache, die braucht ihr am Anfang, da braucht ihr euch keinen Kopf drüber machen. Also es ist keine Schande darin, einen Trainingsplan zu haben und nach dem ins Gym zu gehen und dabei einfach Gas zu geben. Jetzt zu den Übungen im Schultertraining ist jetzt ein Training, das ich als solches nicht alleine mache. Bei mir ist es immer im Push-Training mit integriert. Wenn ich es alleine machen würde, dann würde ich auch sagen, die absolut beste Übung für den gesamten Körper, für den gesamten Kontext ist definitiv das stehende Langhantel-Überkopfdrücken. Wenn man nur aufs Muskelwachstum aus ist, ist wahrscheinlich Kurzhanteldrücken im Sitzen die beste Übung. Aber Kurzhanteldrücken im Sitzen hat auch einige Nachteile, wenn man jetzt den gesamten Athletikkontakt oder Komplex betrachtet, weil es einfach keinerlei Stabilisation mehr braucht. Und die Übungsausführung finde ich im Stehen mit der Langhantel schon am besten. Also ich persönlich mache es nicht, weil ich halt im im Schrägbankdrücken sozusagen dann mein Schultertraining mit drin habe beim Push Day. Aber als Übung finde ich das sehr, sehr solide. Dann, wenn es zum Seitheben geht, ich glaube, da braucht man nicht lange drüber reden. Man muss es in irgendeiner Form machen, weil diese Bewegung, den Ellbogen einfach zur Seite rauszuschieben, die hat man halt sonst nicht. Hat man bei keiner Verbundübung drin, also muss man machen. Ich finde, der seitliche Schultermuskel ist auch von der Ästhetik her einer der wichtigsten. Ich persönlich mag viele Maschinen, die es dafür gibt, einfach nicht. Mit manchen Maschinen komme ich gut klar, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt im Moment zum Beispiel auch eine Maschine, mit der ich gut klarkomme, mache es aber trotzdem lieber mit den Kurzhanteln. Also sehr, sehr basic die Übung, aber meiner Meinung nach eine coole Sache. Und das mit dem Kettlebell, das habe ich noch nie ausprobiert, das kann ich nicht großartig kommentieren. Ich stelle mir vor, dass das gerade am Anfang noch eine sehr steile Lernkurve hat, weil man erstmal lernen muss, wie man mit dieser Übung umgeht. Das hat für mich so Arnold Press Vibes mit ein bisschen mehr noch auf Stabilitätsfokus. An sich ist das ja eine sehr stabile Übung, die Arnold Press. Und wenn du darauf aus bist, zu sagen, hey, ich habe eh schon jetzt mit Military Press meine Schulter wirklich fertig gemacht und möchte jetzt einfach nur noch mal die ganze Athletik und Koordination auch noch mal mitstimulieren, dann ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Ansatz. Also an sich würde ich sagen, ist das ein ziemlich solides Training, was du da jetzt schon mal vorgeschlagen hast. Wie gesagt, in dem Kontext, dass man jetzt dedizierten Schultertrainingstag hat. Also das muss keinesfalls Pflicht sein, aber wenn man das macht, dann sind das schon mal gute Ansätze, ja.
Ich teile tatsächlich meine Schultertrainings auf. Also ich habe einmal frontal, dann medial und dann anterior. Nichtsdestotrotz, ich habe so eine Love-Hate-Relationship mit Schultern. Ich hatte lange Zeit sehr starke Probleme mit den Schultern gehabt aufgrund von einer Verletzung. Bin irgendwann dazu gekommen, durch diverse Mobilitätsübungen, zu sagen, hey, ich kann wieder Schultern trainieren, und zwar richtig schwer wieder. Und zudem liebe ich auch den Military Overhead Press mit der Barbell. Wobei man auch sagen muss, nicht jeder hat die ausreichende externe Rotation in der Schulter. Ja? Also deswswegen finde ich tatsächlich, dass je nachdem, wie man gebaut ist, kann es einem besser tun, wenn man im Sitzen einfach den Overhead Press macht, weil man dann vielleicht einen Winkel einstellen kann, der nicht ganz so steil ist. Ja? Also vielleicht kann ich meine Schulter nicht ganz so stark nach außen rotieren. Ich kann eben meinen Arm nicht so stark nach hinten bringen. Und viele Leute machen das zwar, klagen dann aber über Schulterschmerzen. Es liegt einfach daran, dass sie dann das Schultergelenk ziemlich auskugeln. Und wenn man dann noch eben obendrauf eine gewisse Art von Belastung in Form von irgendeiner Hantel oder sowas packt, dann kann es schnell zu Schmerzen führen. Nichtsdestotrotz, ich liebe den Overhead Press. Das ist eine meiner Lieblingsübungen mittlerweile für die Schulter. Also wer sie machen kann, auf jeden Fall. Ansonsten ausweichen würde ich, und das habe ich anfangs auch gemacht, eben auf eine Bankalternative. Für mediale Schultern kommt man nicht um irgendeine Art, wie du schon gesagt hast, Tim, ganz richtig, um irgendeine Art Fly rum. Ich habe vorhin schon gesagt, ich versuche die ganzen Ranges zu trainieren. Und in der Schulter ist das eben zu sagen, okay, ich habe irgendwie die Schulter, die mediale Schulter, wo ist sie denn am kürzesten? Naja gut, wenn ich ungefähr in der ganz oben in der im Bewegungsablauf von zum Beispiel einem Dumbbell-Fly bin, ne? Und die kürzeste Position ist, wenn ich das Ganze beispielsweise am Kabel machen würde und dann ungefähr auf der Höhe meiner Hüfte bin. Und ich versuche dann immer noch irgendwas für die hintere Schulter zu machen, vielleicht jetzt halt irgendwie einen Face-Pull oder irgendwelche Art Rows, das finde ich immer noch ganz gut. Ich weiß nicht, Tom und du nicht, wir haben schon ein bisschen uns über Circus Dumbbell Presses unterhalten, deswegen bin ich auch ein großer Fan von der letzten Übung, die du vorgeschlagen hattest mit den Kettlebells. Sehr, sehr cool. Ich habe es noch nie mit der Kettlebell gemacht, aber ich finde, es hat irgendwas im Stehenden, eine Hand über sich zu drücken. Ja, also ich stelle mich dann vor, wie ich wäre so ein Zirkusartist, der mit irgendwie so eine Hose wie Obelix und dann irgendwie so ein gequirlter, gezwirbelter Schnurrbart und dann drücke ich irgendwie so die Hantel über mich, hat irgendwas. Also es ist auf jeden Fall sehr testo-generierend. Allerdings, wenn es darum geht, ich glaube, es ist nicht die effektivste Übung für die Schulter.
Also Circus Dumbbell Press auf gar keinen Fall. Das ist eine zu explosive Übung an sich. Deswegen würde ich die da auch nicht mit reinzählen. Aber durch das, der Kettlebell Bottom-Up Press ist ja sehr kontrolliert in der Bewegung. Darum geht es ja. Es geht darum, über eine chaotische Situation ein Maximum an Kontrolle zu gewinnen. Deswegen kann man das auch nicht mit viel Gewicht machen. Also ich selber mache das auch nur in der Regel mit einer 20 Kilo Kettlebell und maximal 26 Kilo. Und höher bin ich da selber auch noch nicht gegangen. Weil es ist wirklich fordernd. Und Tim, du hast das schon ganz gut erkannt. Also es ist tatsächlich sehr ähnlich zur Arnold Press. Da geht es ja auch darum, dass man eine alternative Stellung der Hand in Relation zur Bewegung erreicht. Also auch wenn ich jetzt einen Kettlebell Bottom-Up Press habe, dann greife ich ja im neutralen Griff sozusagen unter die Hantel, ist ja auch nur eine Hantel, und presse die dann quasi in diesem Hammer Grip hoch. Also die Schultermuskulatur kriegt nochmal eine ganz andere Reizsetzung als jetzt bei einer klassischen Druckübung. Gleichzeitig geht man leichter mit dem Gewicht, dadurch ist das Gesamtvolumen, was auf die Schulter wirkt, nicht so hoch, aber es spricht halt spezifisch kleinere und tiefere Muskulatur in der Schulter an, als das die anderen Übungen vorher machen konnten. Deswegen halte ich es für eine relevante Auswahl. Und Simon, du hast auch schon eigentlich einen sehr guten Punkt gebracht, nämlich die Rotatorenmanschette. Also bei manchen Leuten ist da die Mobilität ein Problem, aber bei vielen Leuten ist es auch ein Problem, dass sie die im Training einfach gar nicht beanspruchen, so lange, bis sie mal Probleme haben. Also klassischerweise dann irgendwann durchs Bankdrücken oder so. Aber halt auch im Schultertraining kann man sehr schnell in Probleme reinlaufen, wenn man die Rotatorenmanschette vernachlässigt. Dementsprechend würde ich sagen, das wäre die vierte Übung, die ich mit reinnehmen würde, wären halt diese klassischen Aufwärmübungen für die Rotatorenmanschette mit einem Widerstandsband oder am Kabelzug, dass man nach außen rotiert, nach innen, oben nach außen, um zum einen die Mobilität in dem Bereich aufzubauen, aber halt auch langfristig Verletzungen zu vermeiden, halte ich das eigentlich für einen unersetzbaren Part, den man mit reinplanen sollte. Tim, was ich noch zu dir sagen wollte, ist, das ist jetzt nicht spezifisch dafür gedacht, dass man einen dedizierten Schultertag damit füllt, sondern die Übungen können ja auch zum Beispiel in einer Woche in mehreren Trainingseinheiten mit eingeplant werden. Also man schmeißt die einfach irgendwo rein, wo sie passen, und muss jetzt nicht unbedingt dann einen Schultertag dafür aufbauen. Man kann, so wie du das machst, ja zum Beispiel auch auf eine Überkopfvariante, also irgendeine Druckvariante des Schultertrainings verzichten, wenn man dafür zum Beispiel Schrägbankdrücken schwer eingeplant hat. Das würde dann eine ähnliche Funktion übernehmen. Das ist ja dann im Planungsbudget ein Kompromiss, den man eingeht, dass man sagt, hey, mit der Übung habe ich beides irgendwie abgedeckt. Dann spare ich mir zum Beispiel eine spezifische Druckübung für die Schulter in meiner Planung. Das wäre für mich völlig gerechtfertigt, könnte ich auch argumentieren in der Weise.
Ja, hast du auf jeden Fall recht. Also da sieht man schon meine eingeschränkte Sichtweise jetzt von dem geplanten Training, das eben nicht autoregulativ stattfindet, wo ich dann eben vorher mir Gedanken machen muss, was für Übungen und wie die drankommen. Ich persönlich finde es da halt einfach nice, dass ich da gar nicht groß drüber nachdenken muss. Ich mag das beim Gym, wenn ich meinen Hirn ausschalten kann. Das ist so für mich eine Auszeit, so, wo ich einfach nicht nachdenken muss. Wenn man es autoregulativ macht, klar, dann kann man auch mal einfach so an einem Dienstag einfach mal ein Schulterübungsding da mit einbringen, obwohl es Dienstag ist, klar.
Wild, absolut wild. Der Mann hat alle kompletten sozialen Konventionen verloren.
Ja, eben. Also da muss man dann halt schauen, ob man dann, muss man vielleicht vorher beim Gymbesitzer anmelden oder so, keine Ahnung. Dass man da keinen Trouble kriegt, wenn man jetzt am Dienstag da noch irgendwie so eine Kettlebell da über die Schädeldecke drüber drückt. Aber ja, mach weiter mit den Übungen. Ich meine, du hast ja sicherlich noch mehr als nur Schultern, obwohl man eigentlich nicht mehr braucht.
Also, um vielleicht diese Lücke zu füllen, die ich gelassen habe mit den Rear Delt Flies, also es ist natürlich eine unumgängliche Übung, da sind wir uns einig. Also ob das jetzt Facepulls sind, Rear Delt Flies, eine Rudervariante, die hintere Schulter trifft. Warum ich die jetzt nicht bei der Schulter mit aufgezählt habe, kommt daher, dass ich das einfach bei mir unter Rückenübung verbuche. Ja. Das ist vielleicht ein bisschen spezifisch, dass ich das so einfach behandle, als wäre es eine reine Rückenübung, obwohl, wenn man es kontrolliert und isoliert ausführt, ist es eigentlich eine reine Schulterübung. da sollte der Rücken nicht viel mitarbeiten. Ich mache das nur nie so. Also, bei mir ist da immer der Nacken mit drin und ja, komplett der obere Schultergürtel arbeitet da durch. Ja, also es liegt einfach an meiner Trainingsweise. Insofern, Rückentraining wird niemanden überraschen. Die Grundübung für den Rücken ist aus meiner Wahrnehmung heraus eine Deadlift-Variante. Also es muss irgendeine Form von Kreuzheben sein. Damit hat man meiner Meinung nach eine der wichtigsten Grundübungen, die man so im Training integrieren kann. Man hat jetzt vielleicht nicht das spezifischste Training für die Rückenmuskulatur. Man erzeugt aber meiner Meinung nach den größten Wachstumsreiz, wenn man schweres Kreuzheben im Training eingeplant hat. Abgesehen davon muss natürlich eine Klimmzug-Variante aus meiner Sicht rein. Also ja, ob man jetzt da Chin-Ups oder Pull-Ups macht, ist mir relativ egal. Ich finde im Zweifelsfall Chin-Ups eigentlich besser geeignet. Zum einen, weil man deutlich stärker nochmal die Bizepsmuskulatur mit in der Bewegung integriert hat, aber auch das Gesamtkraftprofil beim Chin-Up besser ist als beim Pull-Up, obwohl man dieselbe Muskulatur trifft, beziehungsweise gerade deshalb, weil man sie effizienter trifft. Weiterhin natürlich eine Form von Rudern, also ob das jetzt Langhantelrudern oder Kurzhantelrudern ist, ist ziemlich egal. Ich finde allerdings, dass freies Rudern zu bevorzugen ist, bevor man sich auf eine Isolationsvariante zum Beispiel am Kabelzug irgendwie zurückzieht. Das mag seine Berechtigung haben. Ich finde aber, der Übertrag von einer freien Rudervariante, wenn man jetzt beim Langhantelrudern zum Beispiel dran denkt, also klassisches Langhantelrudern hat einen sehr, sehr hohen Übertrag in der Kraftentwicklung zum Beispiel auf das Bankdrücken, was dann beim Brusttraining wieder interessant wird. Oder wenn man Pendlay Rows macht, dann hat es einen sehr hohen Übertrag auf den Deadlift. Das heißt, die Übungen harmonieren gut miteinander in der Auswahl. Die decken die relevanten Profile des Rückens quasi vollständig ab. Und wenn man sie dann zum Beispiel mit einer High-Row-Variante oder Face-Pulls ergänzt, hat man fast das vollständige Rückenprofil erreicht mit dem Training, was so möglich ist. So ein 2 Hot-Takes von mir wären dann noch Überzüge und Farmers Walks.
Okay. Erstmal solider Ansatz. Ich habe sehr, sehr viele Love-Hate-Relationships, wenn es ums Training geht. Eine tatsächlich davon, Deadlifts. Früher nie gemacht. Heutzutage, wenn ich autoregulativ merke, dass ich richtig Power habe, dann kann es von mir aus Armtag sein. Ich kreuzhebe trotzdem. Ist halt einfach, für mich ist es eigentlich, ich mache es wahrscheinlich am häufigsten mit Rücken, aber es ist für mich eigentlich wie eine globale, also eine körperlich übergreifende Übung, also die ich wann auch immer machen würde. Also von daher starke Empfehlung, wenn man Deadlifts machen kann, bitte ja. Also nicht jetzt nur aus der muskulären Beanspruchung, dass es halt einfach insgesamt systemisch ist, sondern auch der hormonelle Effekt von Kreuzheben ist, glaube ich, nicht zu vernachlässigen, also was an Wachstumshormonen beziehungsweise an Testosteron beispielsweise ausgeschüttet, das ist, glaube ich, tatsächlich recht signifikant. Von daher starke Empfehlung. Ich habe, um den Effizienzgedanken wieder aufzufassen, ich versuche eigentlich immer einfach mein Latissimus und meinen oberen Rücken irgendwie gleich zu beanspruchen. Das heißt, ich habe irgendeine Form von Overhand Grip Rows mit drin, ob das jetzt irgendwie am Kabel ist oder freistehend, mit Kurzhantel, Langhantel, da bin ich eigentlich recht offen. Ich bin ein sehr großer Fan von Kurzhantelrudern, irgendwie an der Bank oder wenn man sich irgendwo abstützen kann. Ich finde, das hat eine extremst große Fähigkeit, den Latissimus in tatsächlich vielen Breiten in diesem Kraftspektrum, was ich am Anfang aufgezeigt habe, zu treffen, was ich für eine sehr, sehr effiziente Übung halte. Also das heißt, ich muss nicht 3 Übungen machen, um alle 3 groben Kraftprofile abzudecken, sondern kann das halt auch mit einer machen. Überzüge ist tatsächlich einer der einzigen Übungen, wie man den Latissimus in seiner langen Position optimal beanspruchen kann. Von daher auch große Empfehlung, wenn man die macht, auch wirklich eine der besseren Übungen, gerade auch für den Anfang. Klimmzüge halte ich seit neuestem auch für sehr, sehr sinnvoll. Je nachdem, ich finde Chin-Ups und Pull-Ups haben tatsächlich für mich einen etwas unterschiedlichen Punkt manchmal. Ich hab so das Gefühl, bei Pull-Ups habe ich noch ein bisschen mehr oberen Rücken dabei jetzt, aber ist in Ordnung. Von daher auch das finde ich gut. Ich habe dediziert immer noch ein bisschen Nacken dabei, irgendeine Art von Shrugs finde ich eigentlich mal ganz gut, außer ich habe jetzt halt wirklich gedeadliftet, dann brauche ich das nicht. Wahrscheinlich laufen da bei dir auch die Farmers Walks ein bisschen mit rein. Da hast du ja auch beispielsweise Unterarme und all solches Ding mit drin. Also von mir aus tatsächlich stabile Überlegung hier.
Ja, bei Deadlifts bei mir genauso. Love-Hate-Relationship, habe mich da schon mehrmals auch recht fies verletzt und teilweise auch schon seit Jahren Verletzungen, die ich noch mitschleppe. Liegt aber nicht an der Übung, sondern einfach daran, dass ich zu viel Gewicht zu früh als Teenager schon benutzt habe und sich das halt einmal dann gerecht hat und mir da die Wirbelsäule verletzt hat. Das sind Sachen, die kann man vermeiden. Ich persönlich habe schon das Gefühl, dass der Deadlift eine Übung ist, die bei mir zumindest einfach immer wieder für Schwierigkeiten sorgen kann. Liegt vielleicht auch einfach an der Knochenstruktur, ich weiß es nicht. Bin am Überlegen, tatsächlich momentan die erstmal wieder rauszunehmen und dafür mit der Langhantel Good Mornings zu machen, weil es ein sehr ähnliches Belastungsprofil ist, weil man im Prinzip hat man das Gewicht von der Langhantel halt dann nicht unter dem Körper an den Händen, sondern halt über dem Körper auf dem Rücken drauf liegen. Klar hat das andere Auswirkungen auf den oberen Rücken bei der Bewegung, aber der Teil des unteren Rückens und der Hamstrings und Glutes ist natürlich fast identisch von der Belastungsausführung her. Als Rückentraining für mich, ich mache momentan zweimal pro Woche Pull. Das erste Mal hat den Fokus darauf, dass ich von oben ziehe und damit anfange. Also das kann alles Mögliche sein. Ich mache tatsächlich dabei sehr gerne auch die Plate-Loaded-Maschine, wo man von oben ziehen kann im Pull-Up-Style. Die finde ich sehr, sehr nice. Gerade auch, weil bei dem Trainingsstil, den ich mache, dass ich eben erst einen Satz mache, wo ich so viel Wiederholungen mache wie möglich und danach lauter Sätze mit wenig Wiederholungen, kurzen Pausen dazwischen und eventuell auch Partial Reps. Da kann ich sehr gut an der Maschine, wenn ich die Zughilfen einfach anhabe, ohne sie zu benutzen, kann ich die sehr gut auch, sobald ich es halt nicht mehr festhalten kann, schnell integrieren. Das ist beim normalen Pull-Up immer ein bisschen lästig, weil man ja meistens irgendwie noch nach oben klettern muss, um die Zughilfen gescheit dran zu machen. Generell Zughilfen beim Rückentraining würde ich eigentlich jedem empfehlen, das mal auszuprobieren, weil wenn man wirklich Gas gibt, dann muss eigentlich der Unterarm aufgeben, bevor der Latissimus das macht. Also zumindest ist mir das noch nie andersrum passiert. Beim Deadliften, klar, ist es halt dann so eine Sache, okay, will man jetzt wirklich Gewichte heben, die dann wirklich auch richtig schwer werden? Das ist vielleicht für jemanden wie mich eigentlich besser, wenn man überlegt, da keine Zughilfen zu nehmen, weil dann einfach die Anatomie sozusagen schon früher halt einen Stopp vorsetzt. Gerade wenn ich jetzt keine Kreide nehme, kann ich eigentlich nicht mehr als 150 Kilo festhalten. Also im Laufe des Trainings wird es immer schwieriger, je schwitziger die Hände werden. Aber ohne Kreide, ich habe tatsächlich auch noch nie Kreide verwendet, deswegen kann ich das gut sagen. Ohne Kreide ist bei mir bei 150 Kilo definitiv Schluss beim Festhalten an der Langhantel. Das wäre vielleicht eine ganz sinnvolle Sache, um mich nicht weiter zu verletzen. Aber was du schon sagtest zum Rudern mit der Brustunterstützung, das ist eine Sache, die ich in einem Training, gerade wenn es ein kurzes Training mit wenig Satzpausen ist, die ich da sehr zu schätzen weiß, das als zweite oder dritte Übung einzubauen, entweder eben nach den Deadlifts oder nach den Pull-Ups, einfach weil man da wirklich nicht viel Gewicht braucht. Das heißt, man braucht auch tendenziell nicht zwingend Zughilfen für diese Übung und man kann einfach wirklich schön den Rücken trainieren. Und man kann sich auch dann selber so ein bisschen über die Bank drüber wölben, so wie so eine Schildkröte. Und dann hat man den Vorteil, dass man auch die Muskulatur im oberen Rücken nochmal in verschiedenen Winkeln stimulieren kann. Und ja, wenn es dann darum geht, den Nacken zu trainieren, dann mache ich das eigentlich am liebsten unilateral am Kabelzug Shrugs. Das ist so die Sache, die ich am liebsten mag. Und dann habe ich auch das Gewicht nicht seitlich von mir, sondern entweder schräg vor mir oder direkt vor mir und mache dann den Shrug am Kabelzug. Und das trifft es eigentlich sehr, sehr gut. Ist auch eine Übung, die ich sehr gerne mag. Und da kann man dann auch einfach eine Seite zur anderen wechseln. Und dann kann man da wirklich auch entspannt eigentlich 3, 4, 5 Minuten durchpowern und hat danach den Nacken erledigt. Braucht man gar keine Satzpausen, wenn man abwechselt. Ist eine Übung, die ich sehr, sehr gerne mag. Und halt, wenn man den Kabelzug unilateral benutzt, hat man halt auch nochmal eine super Geschichte für die Stabilität.
Was mir jetzt noch eingefallen ist, gerade um vielleicht den Deadlifts noch was gegenüberzustellen, weil es stimmt wirklich, dass viele Menschen können keine Deadlifts wirklich machen, aufgrund von einer Verletzungshistorie. Manche haben auch tatsächlich gar nicht die Mobility dazu, Deadlifts richtig auszuführen, im unteren Rücken zum Beispiel. Und da wäre eine Alternative der Kettlebell Swing, der als eine ähnlich effiziente Hip-Hinge-Bewegung, weil darum geht es ja jetzt, wenn man Deadlift irgendwie einplant, die Ischiokoralmuskulatur über eine Hip-Hinge-Bewegung zu aktivieren. Könnte man das auch damit machen, hat dann deutlich weniger Workload, was den mechanischen Widerstand angeht. Ist halt auch wieder sowas, wo leichte Gewichte reichen, um eine hohe Reizsetzung zu erreichen durch den ballistischen Charakter der Übungsausführung. Kann man halt auch mit einer 32er Kettlebell sehr, sehr, sehr stark werden, indem man einfach nur Swings macht, was durchaus vergleichbare Ergebnisse liefert wie äquivalentes Training im Kreuzheben.
Ja, interessant, dass du das gerade ansprichst, weil das war jetzt bei mir auch so die letzten Wochen, dass ich das nach dem Kreuzheben immer noch gemacht habe. Und ich habe auch echt gemerkt, dass das echt eine krasse Stimulation ist. Und was mir da auch aufgefallen ist, was ich jetzt beim nächsten Mal, nächste Woche nochmal probieren möchte, ist, wenn ich da wirklich weit runtergehe mit dem Oberkörper, dann habe ich echt das Gefühl, dass das richtig, richtig gut reingeht und auch ohne, dass es jetzt die Knochen allzu sehr belasten würde. Und da werde ich mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich vielleicht mit den Füßen irgendwo oben stehe, sodass ich mit der Kettlebell praktisch noch weiter runter kann, als wenn ich einfach nur auf dem Boden stehe. Und das ist definitiv eine super Ersatzübung fürs Kreuzheben, gerade auch, weil man es halt auch unilateral machen kann. Und dadurch hat man ja auch wieder sehr diese Scherkräfte beziehungsweise die Rotation, die man halt trainiert, mit drin. Super für den Rumpf. Und wie du schon sagtest, also ich glaube, in dem Gym, wo ich gerade bin, gibt es sogar nur 26 Kilo Kettlebell. Aber das ist auf Reps dann trotzdem auch schon richtig, richtig anstrengend. Und genau, ist halt ein anderes Profil. Also du machst halt keine, beim Deadliften mache ich eigentlich immer Triples. Ich gehe eigentlich nie größer als 3 Wiederholungen. Und bei den Kettlebell Swings, keine Ahnung, wie viel ich da mache, vielleicht 20 oder mehr. Aber ist ja eigentlich egal, weil da geht es ja wirklich darum, sich so richtig auszupowern. Das macht es auch ziemlich Spaß, finde ich.
Also was dann auch noch so in dieselbe Sparte für mich reinspielen würde, wären Macebell-Übungen. Also dass man zum Beispiel Side-to-Side-Swings mit der Macebell macht oder so. Was dann so eine Art unilateraler Überzug mit höherer Aktivierung im Schultergürtel ist. Das Problem ist halt die Zugänglichkeit. Also die meisten Leute kommen in ihren Fitnessstudios zurzeit auch an Kettlebells ran. Deswegen ist das, finde ich, eine legitime Auswahl von den Übungen. Aber Macebells sind schon sehr selten noch als Equipment und deswegen wenig zugänglich. Generell gilt das für viele Übungsvarianten, die vielleicht effizienter wären, die Zugänglichkeit aber einfach nie so wirklich gegeben ist. Und insofern ist das auch ein relevanter Faktor, wo man die Auswahl darauf beschränken kann und sollte. Um jetzt mal überzugehen ins Brusttraining, da hatten wir ja schon einige Ergänzungen auch wieder zum Schultertraining. Da wären für mich 3 Übungen unerlässlich, beziehungsweise man muss nicht alle 3 gleichzeitig planen, aber die sollten in regelmäßigen Abständen immer wieder im Trainingsplan auftauchen. Und es wäre halt eine Form von Flachbankdrücken, eine Form von Schrägbankdrücken und Dips. Das ist schon mal die Basis für ein holistisches Brustmuskeltraining. wo dann auch gleichzeitig natürlich die Schulter stark mit drin beansprucht ist, aber auch der Trizeps mit abgedeckt wird zu einem hohen Grad. Ob man da jetzt auf die Langhantel oder die Kurzhantel-Variante zurückgeht bei den beiden Druckvarianten, ist ziemlich egal, wobei man natürlich bei der Kurzhantel immer den Vorteil mit drin hat, man kriegt ein vollständigeres Belastungsprofil in der Brust hin als jetzt bei der Langhantel-Variante, kann aber dafür mit der Langhantel effizienter Kraft aufbauen. Das heißt, je nachdem, wo jetzt die Zielsetzung des Trainings liegt, nimmt man dann halt eher die Langhantel- oder die Kurzhantel-Variante. Trotzdem, das sind die drei absoluten Basics aus meiner Sicht, die dann ergänzt werden durch eine Fly-Variante, also zum Beispiel ein Kabelzug-Fly oder ein Kurzhantel-Fly, um die Brust vollständiger zu belasten. Man kann allerdings auch eine Press-Variante mit dem Kabelzug machen. Das wäre äquivalent aus meiner Sicht dazu. Da gibt's auch inzwischen sehr viele interessante Maschinen, die einen Kabelzug verbaut haben, über den man dann sozusagen Bankdrücken machen kann. Das ist von der Belastung her sehr, sehr vergleichbar mit einer Fly-Variante, nur dass man zusätzlich mehr Gewicht bewegen kann dabei. Und zuletzt würde ich sagen, müsste man noch sowas wie auch wieder Überzüge, das ist eine universell einsetzbare Übung, ist auch relevant fürs Brusttraining. Das heißt, kann man dann äquivalent einplanen, hat man dann sowohl den Anspruch, den man vom Rückentraining an die Überzüge hat, als auch den aus dem Brusttraining mit erfüllt.
Ja, also bei Brust muss man immer schauen, ob man die jeweilige Mobilität für das Langhanteldrücken hat, weil ich sage jetzt mal, die Stange schränkt einen eben schon ein in der jeweiligen Position der Hände und wie dann die Belastung verteilt wird. Die meisten können das allerdings, das hat beispielsweise nicht so ein großes Problem wie bei der Schulter. Von daher, ich bin auch mittlerweile ein recht großer Fan von Langhanteldrücken. Ich versuche auch wieder hier zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie verschiedene Belastungsprofile bei der Brust und wenn man sich das vorstellt, man hat halt irgendwo den Beginn des Brustmuskels irgendwo am Start der Schulter und der fächert sich dann so auf und setzt dann überall am Brustbein irgendwo an. Und das dann eben die verschiedenen Bewegungen, die ich versuche zu haben. Also man hat dann auch irgendeine Bewegung, die, sage ich mal, von, ich nehme jetzt meinen rechten Arm und strecke ihn aus so über mir und dann von, sagen, rechts oben nach links unten führt, sagen, fast schon über den Körper hinweg. Und dann habe ich sozusagen, wenn der Arm fast schon über meinen Körper wegkreuzt, dann ist das eben die kürzeste Position des Brustmuskels, in der er sich befinden kann. Und dann hat man da irgendwelche Fly-Varianten, die man hier verwenden kann oder fast schon unilateral am Kabelzug, wenn man dann einfach, sage ich mal, im Prinzip eine Art Reverse Rear Delt Fly macht. Das klingt erstmal ein bisschen weird, aber anders irgendwie zu beschreiben, ist fast schon noch weirder. Und ich versuche dann halt immer noch eine Schräg- und eine Flachbandvariante einzubringen, einfach nur um den oberen Brustmuskel ein bisschen besser zu treffen. Beim Brusttraining ist es immer sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, was denn der Brustbeinwinkel des Individuums ist. Also die meisten Leute haben tatsächlich einen Brustbeinwinkel, der sehr, sehr flach ist. Was bedeutet, dass bei denen ein Training auf Schrägbank fast schon sehr stark auf die Schulter geht oder verstärkt auf die Schulter geht. Was bedeutet, dass sie entweder gar keine so starke Schräge brauchen oder fast gar keine Schräge brauchen, also dass sie schon bei einer Flachbank genügend Rekrutierung der oberen Brustmuskeln oder der kleineren Brustmuskeln des Pec Minors mithaben. Muss man einfach mal schauen, also sei denn man hat halt irgendwie so ein Brustbein, was schon fast schon so kugelförmig ist, was dazu führt, dass man immens Kraft hat beim Bankdrücken, also die Leute, das sieht man immer, deswegen ist beispielsweise auch die Leute, wenn man wirklich Power in der Bank entwickeln möchte, dass man dieses Hohlkreuz hat, ne? Wenn man es dann schafft, eben die Faserrichtung der Brustmuskeln auch in Belastungsrichtung optimal auszurichten. Und dann hat man natürlich das größte Kraftprofil, was man ausnutzen kann. Je nachdem, wie der Winkel des Brustkorbs ist, beziehungsweise des Brustbeins, ist es immer ein bisschen unterschiedlich. Und ich glaube, das würde ich auch tatsächlich bei viel Übungsauswahl mit berücksichtigen. Das ist natürlich, das klingt jetzt erstmal vollkommen wild, aber es hat mir tatsächlich viel geholfen, irgendwie auch die richtigen Winkel für mich zu finden, wenn ich dann auch irgendwie eine Negativübung mit drin habe, wo ich sage, okay, das ist die Übung, mit der ich es schaffe, nochmal, also beispielsweise irgendeine Dip-Übung oder auch am Kabel, die optimale Faserrichtung, beziehungsweise die optimale, aber die natürliche Faserrichtung zu treffen. Also das ist so mein Take da. Und deswegen, ja, irgendwie, ich versuche Fleiß immer noch mit drin zu haben, weil ich da eben in die längste Position des Muskels mit reinkomme, aber das ist eine ganz gute grobe Selektion.
Boah, da habe ich gar nicht mehr so viel, was ich da noch anhängen kann. Ich würde sagen, ich würde jedem Anfänger empfehlen, das Flachbank-Bankdrücken mit der Langhantel mal zu versuchen. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Übung, wenn man die mal lernt, weil es so wirklich auch im Prinzip ähnlich wie das Military Press ist, es auch so eine Übung, die den ganzen Körper irgendwie koordinieren muss. Finde ich sehr, sehr nice. Ich mache es im Moment nicht mehr, habe es lange, lange Jahre gemacht. Mache es im Moment aus Zeitgründen einfach so, dass ich halt einmal mich auf Schrägbank drücken und einmal auf Decline Press fokussiere, einfach weil das ein bisschen spezifischer ist als die Flachbank. Die Flachbank an sich trainiert eigentlich alle Köpfe des Brustmuskels relativ ähnlich. Also Simon hat es schon gesagt, mit dem Winkel des Brustbeins. Aber so tendenziell ist es schon so, dass man da alle Köpfe recht ähnlich trainiert. Was natürlich ein Nachteil ist, wenn man jetzt irgendwie schon eine Disbalance hat, weil diese Disbalance dann dadurch nicht weggeht. Und bei mir ist es tendenziell so, dass es relativ ähnlich ist. Ich habe, glaube ich, sogar eher ein bisschen eine Disbalance, dass die obere Brust größer ist als die untere Brust. Aber das ist ja von der Bodybuilding-Ästhetik her eigentlich auch genau das, was man eher haben möchte. Deswegen sehe ich da jetzt kein Problem drin. Ich finde es völlig legitim, die Flachbank-Variante zu machen. Die würde ich auch eher in der Langhantel machen als in der Kurzhantel, weil das Umsetzen für Flachbank-Kurzhanteldrücken ziemlich unangenehm ist. Wie gesagt, ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ja, ich würde es nicht empfehlen, das mit dem Kurzhantel zu machen, vor allem nicht, wenn man schon ein bisschen stärker ist. Und die Langhantelübung ist cool, die ist echt cool, aber ist auch nicht zwingend notwendig. Also so wie Tom das schon gesagt hat, man kann das durch Incline und Decline Kombinationen auch abfedern und hat halt, wie ich es auch mache und auch denke, dass es mehr Sinn macht, wenn man wenig Zeit hat, hat man einfach sehr viel mehr Spezifität drin. Also ich kann halt in einem Workout, wenn ich Incline Press und dann Decline irgendwas mache, habe ich nicht so viel Interferenz dazwischen, auch wenn ich nicht so viel Pause habe dazwischen, weil die Muskelbelastung doch schon noch ziemlich unterschiedlich ist. Und ich bin dann halt, wenn ich nur eine halbe Stunde trainiere mit beidem auch, kann ich auch wirklich gut fahren und trotzdem noch andere Sachen machen, wie jetzt ein Push-Day bei mir zum Beispiel ist immer erstmal Langhantel, Schrägbank drücken, danach Kurzhantel seitheben, danach eine Decline-Press-Variante und danach noch der Trizeps. Und das sind dann vier Sachen, die ich mache, die ich locker unterkriege in einer halben Stunde. Wahrscheinlich, wenn ich es drauf anlege, sogar in weniger als einer halben Stunde. Und das ist meiner Meinung nach schon ein echt solides Push-Workout. Und ich habe halt die Spezifität höher, als wenn ich die Flachbank drücken würde. Wenn ich die Zeit hätte, würde ich es mir auf jeden Fall überlegen, weil es einfach eine coole Übung ist. Aber auch da, wie gesagt, unser generelles Mantra, glaube ich, man muss sich da beim Krafttraining nicht auf irgendwelche Details versteifen, weil es meistens nicht so wichtig ist und man das doch irgendwie durch andere Sachen auch kompensieren kann. Als Anfänger würde ich es einfach deshalb raten, weil es das Körpergefühl am besten trainiert und weil ich auch glaube, dass man nie, also ich würde sagen, Schrägbank drücken und Decline Presses sind anspruchsvollere Übungen vom Kopf her. Und deswegen würde ich auf jeden Fall erstmal damit anfangen, die einfachste Übung, eben die flache Presse, gut zu beherrschen. Und wenn man das dann kann, dann kann man auch die schräge Varianten angehen. Man muss natürlich dazu sagen, am Anfang vor allem wird man merken, bei mir ist das zum Beispiel so, der Unterschied zwischen meiner Kraft im Flachbank versus meiner Kraft im Schrägbank ist ziemlich groß. Also ich bin in der Flachbank deutlich, deutlich stärker als in der Schrägbank. Und das ist dann schon auch manchmal ein bisschen schade, so wenn man sieht, wie viel weniger man drücken kann. Aber es ist halt dann einfach so, hängt, wie Simon schon gesagt hat, auch von vielen Faktoren im Skelett ab, die man halt nicht so beeinflussen kann. Und da muss man dann einfach mitarbeiten. Und gerade deshalb finde ich es auch für den Anfang sinnvoll, mit der Flachbank anzufangen, weil man da am schnellsten vorankommt und sich am schnellsten steigern kann, sich am schnellsten reinfinden kann ins Übungsprofil und das letzten Endes dafür sorgt, dass man diesen Habit, ins Gym zu gehen, noch besser beibehält. Also ich glaube, das ist wirklich der Key am Anfang. Wenn ihr anfangt, ins Gym zu gehen, dass ihr wirklich die ersten 3-4 Monate dass ihr das einfach durchziehen könnt, dass ihr da keine Motivationslücke habt. Weil wenn man es mal 4 Monate am Stück gemacht hat, dann bleibt man eigentlich auch dabei.
Zwei Sachen sind mir noch eingefallen. Einmal, dass Dips sind halt eben die Decline Variante, die man eigentlich haben will, weil die haben den höchsten Kraftübertrag auf alle anderen Push-Übungen. Also schwere Dips zu machen, ist eigentlich ein kleiner Lifehack im Fitnessstudio. Man unterschätzt, wie stark der Übertrag auf alle anderen Übungsvarianten ist, wenn man einfach sehr stark in Dips ist. Die vordere Schulter wird extrem beansprucht, die Brustmuskulatur wird eben halt in der Decline-Position stark beansprucht, aber auch das gesamte Muskelprofil. Die Brustdehnung ist bei Dips mit am höchsten, also sollte man jetzt aus irgendwelchen Gründen auf eine Fly-Variante verzichten müssen und hat keine gescheite Dehnung mehr in der Brustmuskulatur, kann man das durch entsprechendes Training bei den Dips auch ausgleichen. Also es ist nicht perfekt, aber es ist eine legitime Alternative. Und der Trizeps wird halt einfach brachial stark, wenn man stark in Dips ist. Was mir noch eingefallen ist, ist eine Variante von unilateralen Presses. Also Simon hat es schon kurz angeteasert, aber ich halte das für eine extrem wichtige Idee, die du da noch hattest, weil wir über ein unilaterales Pressen die Serratusmuskulatur mit aktivieren können, was man sonst eigentlich kaum bei Übungen hat. Und da stellt das für mich in der Form einen Vorteil dar, dass ich mir spezifisches Bauchtraining sparen kann und gleichzeitig noch eine sinnvolle Übung eingebaut habe, um meine Oberkörperentwicklung anzuregen. Insofern würde ich das mit reinnehmen. Wahrscheinlich eine Kurzhantel-Variante, also zum Beispiel Kurzhantel, Schrägbankdrücken oder so, oder auch Flachbankdrücken. Was auch geht, ist, dass man das mit einem TRX-Row oder sowas kombiniert. Dann kommt man sogar noch weiter in die Körperdehnung rein, kann ein bisschen Außenrotation noch mitnehmen in der Bewegung, weil man frei hängt. Das ist allerdings extrem anspruchsvoll als Übung. Das ist eine komplexe Übung. Hat aber halt dann den Vorteil, man hat eine coole Rudervariante mit drin, hohe Stabilisation, kommt noch weiter in die Dehnung rein, kann den Serratus besser beanspruchen. Also kann man sich überlegen, ob man das mit einplant. Genau, das wollte ich da noch anfügen. Ansonsten seid ihr bereit, mit den Beinen fortzufahren?
Königsdisziplin.
Ich meine, das ist wieder so ein bisschen No-Brainer, ähnlich wie beim Kreuzheben für den Rücken, dass du um eine Kniebeuge im Beintraining halt wirklich nicht wirklich rumkommen kannst. Du musst irgendeine Kniebeugenvariante mit reinnehmen. Und wenn man das nicht macht, muss man das ersetzen durch eine Übungskombination, die viel, viel mehr Arbeitsaufwand mit sich bringt. Ist natürlich nicht unmöglich. Man könnte zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Beinaufbautraining haben, wo man Beinpresse mit Ausfallschritten oder Split-Squats oder sowas kombiniert. Man hat zwar dann trotzdem noch eine relevante Squat-Variante drin, aber Split-Squats sind doch nochmal was komplett anderes als langhantelige Kniebeugen. Insofern, Basis eines anständigen Beintrainings ist die Langhantel-Kniebeuge. Wahlweise auch ein Front-Squat zum Beispiel. Je nachdem, wie gut man im Fitnessstudio versorgt ist, sind Goblet-Squats auch noch eine relevante Variante dessen, mit dem man ganz gut arbeiten kann. Dann als Ergänzungsübung auf jeden Fall Split-Squats. Halte ich für eine der besten Accessories, wenn es ums Beintraining geht. Auch hier wieder, gut, hintere Kette, würde ich irgendwie sagen, haben wir mit dem Rückentraining schon ganz gut abgehakt. Ansonsten fallen dann natürlich solche Sachen rein wie Hyperextensions, Glutam Raise, rumänisches Kreuzheben. Rumänisches Kreuzheben ist doch so wichtig, dass ich es wieder nennen würde. Das ist eine der besten Übungen für die hintere Kette. Man kriegt super Dehnung rein in den Hamstring. und ist viel effizienter als eine Maschinenvariante zu machen. Also man hat deutlich bessere Reizsetzung, als würde man an eine Hamstring-Curl-Maschine gehen. Ansonsten, was ich noch relevant finde, ist eine Form von Explosiv- und Schnellkraftentwicklung im Beintraining. Das heißt, zum Beispiel Boxjumps wären da was, plyometrische Sprünge, Dreisprungvarianten, sowas wie ein Sled-Push, wenn man sowas zur Verfügung hat, oder Sprintintervalle, je nachdem, was man halt machen kann. Irgendwas, was die Explosivkraft der Beine mit berücksichtigt, finde ich, ist eine extrem effiziente Ergänzung des Beintrainings. Und zu guter Letzt eine Step-Up-Variante, irgendwas mit Treppen, irgendwas mit Aufsteigen. Ja, das wäre es von meiner Seite aus, glaube ich.
Also ich würde es tatsächlich ergänzen, man kommt nicht nur nicht um einen Squat rum, sondern auch nicht um einen Lunge herum, weil du jetzt schon gesagt hast, ein Step-Up, das sind häufig sehr, sehr viele verbundene Übungen, mit dem Sprint kommt man auch fast schon in den Cardio rein, also für mich sind Sprints eigentlich meine Lieblings-Hit-Variante, egal ob jetzt auf einem Fahrrad oder einfach nur auf der Straße, auf der Strecke. Natürlich etwas unterschiedliche Belastungsprofile, tendenziell auf dem Fahrrad viel, viel mehr Fokus auf den Quadrizeps. Aber der kann natürlich auch nochmal einiges an Laktat abhalten, deswegen macht auch irgendwo Spaß. Und aber ansonsten, ja, ich liebe alle Arten von Squat-Varianten, vom Jefferson bis zum Sissy. Liebe ich alles. Ich habe manchmal Trainings, wo ich sage, fuck everything, ich mache eigentlich nur Squats und dann squatte ich halt einfach alle Varianten irgendwie durch, die das Alphabet zu bieten hat. Und aber da muss ich auch schon ganz gut gegessen haben vorher. Ich habe auch noch irgendwie, ich bin ein großer Fan von Leg Extensions, von Quad Extensions, mag ich sehr, sehr gerne, auch gerade einfach um den Quadrizeps in seiner kürzesten Position zu trainieren. Manchmal habe ich noch irgendwelche, das sozusagen, dass den Antagonisten diesbezüglich im Hamstring, beispielsweise irgendwelche Hamstring-Curl-Übungen, das braucht man gar nicht erstmal an der Maschine, das kann man auch mit der Kurzhantel machen, ist ein bisschen aufwendiger, aber geht manchmal, je nachdem, was für Bauchexercises man in seinem Gym tatsächlich hat, kann man da ein bisschen ein paar Frankenstein-Übungen zusammenzimmern, wenn man möchte. Und ich habe dann tatsächlich noch irgendwie, wie du schon gesagt hast, ich finde irgendwelche Hip-Hinge-Geschichten sehr, sehr wichtig für den Glute, wenn man das irgendwie schon über den Deadlift im Rücken hat, ist schon in Ordnung. Manchmal habe ich aber noch irgendwie, wie du schon gesagt hast, Hike-Bike-Extensions, die vielleicht sogar einbeinig. Ich benutze liebend gerne dafür also Widerstandsbänder. Finde ich richtig gut, wenn man sie irgendwo befestigen kann. Weil du es vergessen hast, ist immer wichtig, große Waden zu haben, denn die zeigt man natürlich, wenn man kurze Hosen anhat, um seine Oberschenkel zeigen zu können. Mit kurzen Hosen müssen die schon echt kurz sein. Dementsprechend habe ich immer noch irgendeine Art von Wade drin. Da kann man natürlich berücksichtigen, dass man im Sitzen tatsächlich mehr den einen und im Stehen mehr den anderen trainiert. Ich hau die immer durcheinander, deswegen werde ich es jetzt nicht anfangen, beide zu nennen.
Soleus im Sitzen.
Soleus der fette Fleischklops an der Innenseite des Schienbeins im Sitzen.
Okay.
Und der schlankere äußere Teil im Stehen.
Genau, also ihr habt es gehört, aber das auf jeden Fall könnte man auch noch berücksichtigen. Aber ja, ich würde sehr, sehr viel Gewicht auf den Squat legen, im metaphorischen als auch im physischen Sinne.
Ihr habt da leider beide recht. Also ich kann verletzungsbedingt keine Backsquats mehr machen, aber ist eigentlich halb so wild, weil das, was ich in dem Beintraining stattdessen mache, ist halt einfach Front Squats zu machen. Und Front Squats ist als Übung 10.000 Mal anstrengender für mich als Back Squats, aber es ist eigentlich egal, weil es ist trotzdem mega geil. Es macht ultra viel Spaß. Und ich weiß halt, beim Front Squat habe ich halt keine. Mir ist es tatsächlich wirklich mal passiert mit dem Back Squat, dass ich einfach auf halber Höhe nicht mehr hoch konnte und mir dann die Stange einfach hinten drauf gecrashed ist. Und das war dann noch on top auf der Kreuzhebenverletzung, die ich da vor 2 Jahre davor dann hatte. Und seitdem mache ich eben keine Back Squats mehr. Und beim Front Squat mache ich es dann einfach so, dass ich die ganzen Tricks benutze, die man so hat, um praktisch weniger Gewicht zu brauchen für die Quadrizeps-Stimulation. Also der erste Trick ist schon mal, dass man die Stange eben nicht auf dem Rücken hat, sondern eben vor dem Kehlkopf. Dadurch kann man schon mal, also es gibt niemanden, der so viel Front squattet, wie er Back squattet, weil es einfach physiologisch keinen Sinn machen würde. Und der zweite Trick, den ich dann benutze, ist, ich nehme mir immer eine relativ dicke 15 Kilo Bumper Plate und stelle da meine Fersen drauf, sodass ich einen steilen Winkel in meinen Füßen habe. Und das sorgt dann dafür, dass ich, ich mache eben die Squats auch nur mit wenig Reps, weil ich merke bei Squats, wenn ich da auf High Rep Stuff gehe, das ist verletzungsgefährlicher für mich. Und dann bin ich da mit vergleichsweise super wenig Gewicht schon an dem Punkt, dass ich einen Dreiersatz eben machen kann und am Ende des Dreiersatzes auch wirklich so praktisch alles rausgeballert habe. Macht mega viel Spaß. Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Also versucht eine Kniebeuge-Variante einzubringen, und wenn ihr sie rückenschonend machen wollt, dann macht sie halt einfach als Front Squat. Das ist am Anfang mega lästig, sich das anzugewöhnen, wie man das machen muss mit den Handgelenken, mit den Schultern und den Ellbogen und sowas. Muss man einfach in Kauf nehmen. Ich würde sagen, dass sich das auf jeden Fall lohnt. Und gerade wenn ihr so seid wie ich, dass ihr einen relativ kurzen Oberkörper und einen relativ langen Oberschenkelknochen habt vom Verhältnis her, ist das auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil diese Menschen haben tendenziell einfach einen sehr, sehr steilen Winkel beim Squat, wenn sie hoch und runter gehen. Und das sorgt dann erstens dafür, dass man den Quadrizeps im Squat gar nicht mehr so viel trainiert im Backsquat. Und zweitens sorgt es auch dafür, dass das Verletzungsrisiko einfach voll durch die Decke geht. Dann, wie Simon schon gesagt hat, Leg Extensions an der Maschine. Ich glaube, die Leg Extension Maschine ist eine der wenigen Maschinen, die ich mir sogar für mein Home Gym, wenn ich mir dann irgendwann mal eins baue, kaufen werde, weil das einfach ein Übungsprofil ist, was du nicht anders gescheit hinkriegst. Also es gibt nichts so richtig, wo du das in einer anderen Übung simulieren kannst, und die Leg Extension Maschine erlaubt einem das halt super einfach in der verkürzten Position zu trainieren. Und was ich finde, was auch immer noch sehr geil ist, ist das am Ende des Beintrainings zu machen und dann einfach alles nochmal rauszuklatschen, weil du hast halt in der Leg Extension Maschine wirklich keine Möglichkeit mehr, dir weh zu tun. Du musst einfach wirklich nur noch drücken, so weit wie es geht. Und wenn es nicht mehr geht, dann hörst du halt auf zu drücken. Das ist wirklich entspannt. Da hat man keine Gefahren, die damit assoziiert sind. Und da ist für mich der Oberschenkel eigentlich schon gut abgedeckt mit Front Squats und Leg Extensions. Und was ich dann für die hintere Kette immer mache und auch jedem empfehlen würde, ist entweder Glute Ham Raises oder der Roman Chair. Und das ist einfach eine richtig geile Übung, wenn man dann mal stark genug ist, die unilateral zu machen, also praktisch an diesem Polster hinten, wo man die Fersen drin hat, ein Bein auszuhaken, weil das einem einfach erlaubt, so diesen Rotationsmechanismus nochmal, die Stabilisation und sowas zu trainieren, aber vor allem auch einfach den Glute und den Hamstring wirklich in der krassesten Belastung mitzuerwischen. Und das ist wirklich eine Übung, die ich jedem mal empfehlen würde. Am Roman Chair ist es tendenziell natürlich sehr viel einfacher, weil der 45-Grad-Winkel halt viel mehr Spielraum sozusagen hergibt als der 90-Grad vom Glute Ham Raise. Aber ich würde es wirklich mal empfehlen, das zu machen. Und wenn man dann stark genug ist, dass das kein Problem mehr ist, dann würde ich sagen, bevor man extrem viel Gewicht nimmt, habe ich früher auch gemacht, aber es ist eigentlich dumm, sich da mit mehreren Platten dann irgendwie festzuhalten. Macht es einfach so, dass ihr die Arme ausstreckt und dann eine 5-Kilo-Scheibe mit ausgestreckten Armen bei den Glute Ham Raises oder beim Roman Chair mitschwingt, und dann sorgt einfach der Hebel dafür, dass die Übung ordentlich wegscheppert. Und auch als Mann finde ich, ist es trotzdem gut, wenn man den Glute ordentlich trainiert, einfach deshalb, weil es nicht umsonst der größte Muskel unseres Körpers ist, erstens, und zweitens, weil es einfach scheiße aussieht, wenn du fette Oberschenkel, fetten Oberkörper hast und keinen Arsch in der Hose. Es sieht einfach wirklich scheiße aus. Und wenn du diesen Gorilla-Modus anhast und da einfach zwei so Cheeks da rausploppen aus der Jeans oder so oder Anzughose, dann sieht man einfach viel mehr Alpha aus, als wenn man es nicht hat. Und allein deshalb würde ich das schon empfehlen. Ich finde, es ist auch legitim, Hip Thrusts zu machen. Hip Thrusts als Mann hat man halt ein paar Probleme. Das erste ist, wenn man es an der Langhantel macht, dann braucht man wirklich viel Gewicht irgendwann. Also da wird man ziemlich stark an der Übung. Und je mehr Gewicht man hat an der Langhantel beim Hip Thrust, desto mehr Polsterung braucht man auch. Weil irgendwann ist halt ein Punkt erreicht, wenn man nördlich von 200 Kilo zum Beispiel ist, dann ist der Hip Thrust mit der Langhantel einfach so brutal schmerzhaft, dass man dann nochmal irgendwie neues Polster braucht. Und das ist deswegen an der Langhantel dumm, meiner Meinung nach, weil es so viel, man braucht so viele Platten, so viel Polster und so weiter. Deswegen mache ich das, wenn dann, an der Maschine. Und das ist halt eine Sache, die ist sehr gym-abhängig, was es für eine Hip Thrust Maschine gibt. Weil manche Hip Thrust Maschinen haben schlichtweg einfach nicht genug Widerstand. Und andere Hip Thrust Maschinen haben einfach irgendwie ein Band, was zu klein ist, wo es dann übelst reinschneidet. Und das ist halt auch wieder extrem lästig. Und deswegen, wenn man das alles nicht machen kann, dann würde ich fast sagen, probiert es mal aus, einfach einbeinig zu machen mit einer Kurzhantel an der Bank. Das reicht eigentlich schon aus. Das Schöne ist, auch als Kerl, wenn man extrem schwer ist oder relativ schwer ist, dann ist diese einbeinige Hip Thrust auch schon mit eigenem Körpergewicht ziemlich anspruchsvoll, weil man ja dieses fette andere Bein dann auch noch auf und ab bewegen muss. Also das ist so eine Sache, die kann man als Körpergewichtsübung auch als weit fortgeschrittener, kann man die noch sehr gut einbauen. Und dann bräuchte man auch keine 500 Kilo extra Gewicht, um die anspruchsvoll zu gestalten. Nur mal so als kleiner Tipp. Wenn man jetzt die Roman Chair Geschichte mit einbeinig gemacht hat, braucht man das nicht mehr zwingend machen, weil der Glut dann eh schon voll auf Pump ist. Aber es ist definitiv eine Überlegung wert. Und ich bin halt generell ein Freund von Übungen, die man relativ schnell und unkompliziert machen kann. Wie gesagt, Langhantel Hip Thrust, eine meiner Lieblingsübungen eigentlich, finde die mega geil. Aber es ist halt, wenn ich 30 Minuten trainieren will, dann kann ich da nicht mal einen Satz machen, weil so viel, da muss ich noch ins Nachbargym fahren und mir eine Platte holen, weil es im Gym keine Platten mehr hat. Da muss ich noch eine Schaummatte bei Temo bestellen, warten, bis die ankommt. Also das ist einfach viel zu wild. Deswegen, ja, muss man da kreativ werden.
Ja, Erfahrung, die ich auch schon gemacht habe. Aber ja, meine liebe Herren, ich will euch nur gesagt haben, die Damen wissen es zu schätzen, wenn ihr auch ein bisschen Cake in der Hose habt. Also gönnt euch ein paar Glutes.
Nicht nur vorne, by the way.
Ja. Ich wollte noch sagen, bei Squats tatsächlich, für mich war immer die größte Gefahr das Reißen von Unterhosen. Also ich glaube, es sind für mich, glaube ich, schon 3 oder 4 Unterhosen beim Squatten draufgegangen. Also auch hier auf das entsprechende Equipment achten. Also man möchte nicht, dass dann irgendwie die Weihnachtsbälle irgendwie rausdengeln oder so, wenn man dann ganz unten ist. Macht auch ein ganz lustiges Geräusch und je nachdem, wie viel Gewicht man hinten auf dem Rücken hat, ist es auch irgendwie, ja, nicht ganz so angenehm. Zumindest nicht währenddessen. Im Nachhinein ist es ehrlich gesagt ziemlich lustig. Aber, ja, das noch so als kleine Anekdote.
Wobei Unterhosentragen an sich ja schon nicht basiert ist. Also
ja, also ich frage mich auch, wieso du im Gym eine Unterhose anhast. Wo kommst du denn her?
Ja, ich glaube, bei gewissen Übungen könnte das sonst fast schon exhibitionistische Züge annehmen. Deswegen möchte ich das einfach mal so stehen lassen.
Lifehack ist einfach kurze Hose statt Unterhose. Das ist, muss man
nicht mehr. So, Simon, du hast es dann nur die Unterhose an.
Natürlich nicht. Wobei das natürlich
das
auch mal ein
Move. Das ist natürlich lustig, wenn die dann reißt.
Das wäre auch mal ein Move, ja.
Vielleicht um das Thema ganz am Rande mal nebenher mit abzuhaken. Also zum einen Arme trainieren ist schon wichtig. Wir haben natürlich jetzt sehr, sehr viele Verbundübungen schon drin gehabt, bei Brust und Rücken, auch bei Schulter, die Arme in relevanter Art und Weise mitbelasten. Trotzdem kommt man um so eine kleine Auswahl an Armübungen einfach nicht drumherum. Für mich wäre da auf der einen Seite eine Curl-Variante zu wählen. Ich finde sowohl Kurzhantel-Curls als auch SZ-Bar-Curls sehr respektabel als Übung. Wobei ich sagen würde, ob man das jetzt freistehend macht oder ob man zum Beispiel irgendwie Scott-Curls oder an der Preacher-Bank irgendwie was curlt, das sind für mich eher Intensitätstechniken derselben Übung, als dass es jetzt großartig was anderes macht. Man kann da sehr wissenschaftlich werden und sagen, den Bizeps musst du aus 5 verschiedenen Winkeln trainieren, sonst hast du den nicht vollständig drin gehabt. Ich bin der Meinung, wenn du eine Curl-Variante gescheit trainiert hast, dann ist das Ding mehr oder weniger abgehakt und brauchst dir jetzt nicht mehr so viel Sorgen drum machen, dass der Bizeps nicht gescheit wächst. Bei Trizeps würde ich nochmal ein bisschen spezieller werden, weil ich finde, dass Skull Crusher oder eine Extension über Kopf sehr, sehr wichtig ist für eine vollständige Trizepsentwicklung. Ansonsten da hat man in der Regel immer genug Last drauf, entweder durchs Bankdrücken oder durch die Dips oder sonst irgendwelche Übungen, dass man da jetzt auch nicht irgendwie 500 Übungen verplanen muss, aber die Dehnung sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Oder wie seht ihr das?
Ja, Dehnung finde ich extremst wichtig, sowohl beim Bizeps als auch beim Trizeps. Ich habe es vorhin angesprochen, irgendwie so eine Art Curl-Variante hinter dem Rücken oder sowas. Kleiner Pet-Peeve bei mir. Du hast gesagt, okay, man kann jetzt wissenschaftlich werden. Ich werde meistens wissenschaftlich, wenn es darum geht. Ich finde, große Arme ist gut. Ist was.
Kann auch einiges kompensieren.
Richtig, richtig. Zum Beispiel mein kleines Gehirn. und tatsächlich, wie gesagt, ich habe ein paar Overhead Curls, aber ein kleiner Peppy von mir ist halt eben, wenn Leute dann irgendwie 100 Millionen Variationen des gleichen Curls beispielsweise in der mittleren Position machen, ja, also irgendwie im Sitzen, im Stehen, dann irgendwie mit der SZ, dann nochmal mit Freihanteln, dann nochmal an der Maschine und also ich meine, die ganze Zeit die mittlere Range trainiert, was man aber eigentlich mit einer Übung hätte abdecken können. Was ich noch gern habe, ist eine gewisse Art hinter dem Rücken auch für den Trizeps. Also das macht man zum Beispiel, muss also gezwungenermaßen, außer man macht Kickbacks, die ich eigentlich nicht so gut finde, weil ich deren Belastungsprofil ehrlich gesagt ziemlich trash finde, mache ich es halt gerne am Kabel. Aber das sind noch so meine kleinen Hacks für Arme.
Wobei ja, wenn man schon Meister werden will, dann muss man ja auch anerkennen, dass die Dehnungsposition im Training viel, viel, viel wichtiger ist als die vollständige Kontraktion des Muskels. Ja. Also wenn man sich auf was beschränken will, wenn man sagt, ich habe einfach nicht so viel Zeit, ich kann nicht so viele Übungen in meinen Trainingsplan aufnehmen, dann sucht euch lieber eine aus, die in der Dehnungsposition im Kraftprofil relevant ist, als dass ihr dann noch irgendwelche Peak-Contraction-Übungen, wie zum Beispiel die Hyper-Extensions oder sowas, mit einplanen müsst. Die zum Beispiel auch. Ich meinte aber allerdings die Leg-Extensions. das sind dann noch meine 5 Cent dazu.
Im Prinzip genau das, was ich auch sagen wollte. Also wenn ich einen Push-Workout mache, dann ist das Trizeps das Letzte, was ich nochmal spezifisch trainiere, liegt einfach daran, dass ich es bei den ganzen anderen Übungen ja auch mitbrauche. Und dann mache ich halt was mit der Platte oder mit der Kurzhantel über Kopf. Das ist relativ unkompliziert. Da mache ich mir dann auch keine Ziele mehr von wegen, wie viel Wiederholungen ich schaffen will oder so, sondern ich mache einfach diese eine Übung im Stehen oder im Sitzen, solange bis nicht mehr geht, mache kurz Pause und dann wieder und dann wieder und dann wieder und irgendwann geht es einfach gar nicht mehr und dann höre ich halt auf. Und dann ist der Trizeps meistens schon bedient, weil ich meine, wenn man anstrengendes Drücken gemacht hat in ein oder zwei Ausführungen, dann ist der Trizeps eigentlich schon genug trainiert. Und was ich auch ganz nice finde als Übung ist, einarmiges Überkopf mit der Kettlebell für den Trizeps als Extension, das finde ich auch ziemlich cool. Man kann das natürlich auch am Kabelzug machen, da nennt man das, glaube ich, dann Katana Extensions, wenn man das so über Kreuz rauszieht, das ist auch praktisch, dafür braucht man halt einen engen Kabelzug und muss halt das alles wieder einstellen. Deswegen mache ich es am liebsten eigentlich mit der 20-Kilo-Platte. Und das finde ich eigentlich am nicesten. Oder halt mit einer Kettlebell. Das geht dann auch einarmig ganz entspannt. Und bei der Platte ist halt immer, muss man halt aufpassen, dass man sich nicht gegen den Kopf haut. Das ist dann wieder so ein bisschen unangenehm. Man kann es theoretisch auch mit der Kurzhantel machen. Da ist auch wieder das Problem, dass die einfach dick wird irgendwie und dass es dann einem auch mal gegen den Schädel haut. Ist nicht so angenehm alles. Aber wie gesagt, Kettlebell ist da eigentlich der Lifehack. Und ja, was beim Bizeps ist, ich meine, ihr habt es schon gesagt, nach dem Pull-Workout, die ich jetzt von oben gezogen habe, von vorne gezogen habe, dann gerade auch bei Chin-Ups, da ist die gedehnte Position des Bizeps auf jeden Fall schon ziemlich, ziemlich gut trainiert worden. Und was ich mir da noch gönne, ist meistens am Preacher Curl die SZ-Stange, aber ich nehme die immer inverted, also dass die Handgelenke noch mehr rotiert sind, als wenn man die Langhantel nehmen würde. Weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also man kann ja die SZ-Stange so nehmen, dass der kleine Finger unten und der Daumen oben ist. Und ich mache es immer andersrum, dass der kleine Finger oben und der Daumen unten ist. Und damit mache ich dann an dem Preacher, weiß gar nicht, wie man das dann nennt, so einfach diese Ablage da, die halt so 45 Grad Winkel ungefähr hat.
Der B-Stuhl.
Da mache ich das dann drauf und dann mache ich da meine Curls und mache den Satz und dann merke ich irgendwann, ich komme nicht mehr ganz hoch, dann mache ich unten noch ein paar Partial Reps und dann lasse ich es halt ab und dann mache ich das ein paar Mal und das reicht eigentlich. also Bizeps würde ich fast sagen, ist der einfachste Muskel zum Muskelkater kriegen, weil die Curl-Variante eigentlich genau das macht, worum es halt geht. Und da sind relativ wenig Freiheitsgrade, wo irgendwas schief gehen kann. Da muss man halt sich einfach nur noch anstrengen, während man die Übung ausführt. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dass eben der kleine Finger oben ist und der Daumen unten, weil ihr die SZ-Stange innen umgekehrt greift, dann kriegt ihr auch einen mega fiesen Pump in die Innenseite des Bizeps rein. Und das finde ich nochmal ziemlich nice.
Ja, kleines Detail. Der Bizeps hat 3 verschiedene Funktionen. Eine davon ist natürlich, das Handgelenk zu eurer Schulter zu ziehen. Die zweite ist, eure Schulter nach oben zu bringen. Ja, so ein bisschen fast schon wie die Schulter an sich. Und die dritte wissen, weil die wenigsten ist, tatsächlich auch die Rotation des Handgelenks mit. Ja, und dementsprechend, wenn du versuchst, deinen kleinen Finger sehr, sehr stark nach innen zu drehen, ist das eben die maximale Beanspruchung, die du in dieser Position für den Bizeps haben kannst. Also von daher geht das schon sehr stark.
Genau, deswegen auch bei Kurzhantel-Curls, wenn ihr die macht, macht auch Sinn, die Hantel nicht in der Mitte zu greifen, sondern so zu greifen, dass der Zeigefinger außen anschlägt an die Platte und der kleine Finger sozusagen dann mehr Abstand hat zur Platte, weil man dann einfach mehr Rotation mit reinbaut. Und es ist immer ein guter Cue beim Bizeps, dass man halt versucht, über den kleinen Finger Druck aufzubauen. Das ist eigentlich genau das, was man machen muss. Und ja, aber beim Bizeps wirklich muss man sich nicht stressen, weil wenn man ordentlich zieht, dann ist das schon alles mit dabei. Was ich noch sagen würde, ist, in irgendeiner Weise sollte man noch gucken, dass man Hammer Curls oder halt Reverse Curls noch irgendwie unterbringt. Man kann das natürlich auch machen, wenn man jetzt von oben zum Beispiel zieht im Übergriff und eng ist, dann hat man ja das Reverse Curl im Prinzip schon mittrainiert. Dann muss man aber trotzdem meiner Meinung nach noch gucken, dass man irgendwie den Hammer Curl Teil noch reinbaut, einfach damit da keine unnötigen Asymmetrien entstehen. Und Hammer Curls kann man auch am Ende vom Bizeps Training ganz einfach mit einer Platte machen. Da braucht man dann gar nichts mehr groß nachdenken. Da nimmt man einfach die Platte und macht halt noch so viel Wiederholungen, wie geht. Die Range of Motion ist dann durch die Platte eh schon gut vorgegeben. Und da muss man sich eigentlich keinen Stress mehr machen.
Sehr, sehr starke Einwürfe von euch beiden noch. Also das sind wirklich die Sahnetipps, wenn es ums Bizeps-Training geht. Was ich noch einwerfen würde, ist, dass der Bizeps nicht unterschätzt werden sollte aus einem Functional-Training-Ansatz heraus. Weil wenn man sich die meisten natürlichen Bewegungen anguckt, die der Mensch so macht und wie wir arbeiten, wie wir motorisch mit Dingen umgehen, dann ist der Bizeps einer der am häufigsten genutzten Muskeln, egal was wir vorhaben. Also macht ständig irgendwas mit dem Bizeps. Wir heben was auf, wir nehmen das hoch, Bizeps macht eine isometrische Leistung. Wir halten irgendwie ein Werkzeug und kontrollieren das. Das ist auch eine Bewegung, die machen wir aus Unterarm, Bizeps und Schulter zum Beispiel. Also der Bizeps ist irgendwie in jeder täglichen Funktion mit drin. Und deswegen ist ein großer Bizeps auch ein Zeichen für funktionelle Stärke, auch wenn er oft als was anderes angesehen wird und man damit irgendwie den hohlen Pumper oder sowas verbindet. Das ist ein Mythos im Trainingsglauben. Eigentlich sind große Arme hochfunktionell und sollten so sein. Also große Arme sind gut. Punkt. Das ist einfach ein Wert an sich. Das sollten auch alle so ansehen.
Ja. Ja, die helfen auch bei allen Balztanzritualen sehr.
Objektiv bewertbar, erstrebbares Ziel.
Ja, um da vielleicht noch den Abschluss für die Arme mit reinzubringen, also Unterarmmuskulatur muss natürlich auch irgendwie mit beansprucht werden. Wichtiger Call war dann natürlich schon der Hammer Curl, weil er den Brachioradialis mit reinnimmt. Das ist einer der größeren Parts unseres Unterarms. Was ich auf jeden Fall noch machen würde, ist, ich würde irgendwie im Training die Funktionalität der Unterarmmuskulatur abhaken. Das heißt, stabilisieren und halten von irgendetwas. Das hätten wir zum Beispiel bei dem Bottom-Up-Varianten, weil wir müssen Gewicht stabilisieren, wir müssen das über unsere Griffkraft irgendwie auch halten können. Das wäre was zum Beispiel auch bei Farmer's Walk, bei Suitcase-Carries, als Suitcase-Carry generell, wenn es um effiziente Trainingsplanung geht, besser als der Farmer's Walk. Man hat wieder eine Torsion im Körper, weil es unilateral ist. Man hat trotzdem sehr hohes Gewicht, was man dabei bewegen kann. Es ist eine dynamische Bewegung, dadurch, dass man läuft. Du hast die komplette Rückenmuskulatur mit drin, du hast die komplette Beinmuskulatur mit drin, du hast vor allem die Waden stark beansprucht, aber auch die seitliche Bauchmuskulatur. Und zu guter Letzt natürlich noch die Griffkraft, weil du musst den Scheiß ja auch halten. Also das ist dann so das Nonplusultra einer funktionellen Übung aus meiner Sicht. Man kann das aber mit allen möglichen Haltevarianten machen. Man kann auch Deadhangs machen, wenn man gerade zum Beispiel Klimmzüge gemacht hat im letzten Satz. Einfach hängen bleiben, bis man sich nicht mehr halten kann. Man kann erschwerte Varianten machen, also Fat-Grip-Varianten, Fat-Grip-Deadlifts, Fat-Bar-Deadlift, eine Axle-Press-Variante statt Überkopfdrücken zum Beispiel, also mit einer dickeren Stange. Man kann Towel-Pull-Ups machen, finde ich ein bisschen riskant. Handtücher reißen oft, wenn man brachial schwer ist. Ansonsten, was man noch mit unterbringen muss, ist irgendeine Grip-Variante, also wo man aktiv kontrahiert. Das kann auch abstrahiert sein, das heißt, es kann auch irgendwie eine Curl-Variante mit Extension des Handgelenks zum Beispiel sein. Ich finde allerdings klassisches Gripper-Training einfach am funktionellsten, deswegen würde ich das auch empfehlen. Dann eine Extensionsvariante, das heißt entweder Fingertip-Push-Ups, also dass man auf gespreizten Händen Push-Ups macht oder dass man mit einem Gummiband die Fingerextension mit trainiert. Das ist sehr, sehr relevant für langzeitliche Schulter- und Ellbogengelenksgesundheit. Und zu guter Letzt irgendeine Pinch-Variante. Also der Pinch-Grip unserer Hand ist ein anderer als der normale Grip. Das ist eine komplett andere Funktionalität und auch andere Teile der Muskulatur des Unterarms arbeiten dabei. Was ich einfach mache, ist eine Suitcase-Carry-Variante einzuplanen ins Training. Ich nehme 2 Zehner-Scheiben, also so Bumper-Plates, 10 Kilo Bumper-Plates und versuche die einfach in einer Hand zu tragen. Oder was man auch machen kann, ist die immer wieder zu heben seitlich. Dann hat man auch die seitliche Bauchmuskulatur wieder mit belastet. Also das wäre jetzt das, was ich für Unterarme so grundsätzlich mal empfehlen würde.
Auf jeden Fall eine sehr starke Selektion. Also da kann man wirklich mit anfangen.
Ja, da braucht man eigentlich nichts anderes mehr machen, wenn man das alles macht. Ne?
Ja, also wie gesagt, es reicht immer eine Variante. Ein Hold, ein Grip, ein Pinch und eine Extension. Und das kann man auch in irgendwelche anderen Übungsbereiche mit reinplanen. Also es muss jetzt nicht dediziert ein Unterarmtraining da sein, aber man kann Übungsvarianten so wählen, dass es halt passt. Bleiben eigentlich nur noch Core und Cardio, also die unbeliebtesten Formen des Trainings übrig. Cardio-Training würde ich sagen, ist das Effizienteste, was man machen kann, ist eine Form von HIIT-Training. Also zeitlich kommt man einfach nicht effizienter weg, als wenn man das hochintensiv macht. Das ist vielleicht nicht immer sinnvoll, gerade wenn man da sportlich andere Ambitionen hat. Aber jetzt für unsere Verhältnisse soll das mal der Standard sein, den wir uns da auswählen. Und da würde ich sagen, da ist man sehr, sehr gut bedient mit einer Sprint-Variante. Egal, ob das jetzt der klassische Sprint ist oder am Fahrrad, Ergometer zum Beispiel. Kann natürlich auch mit irgendeinem anderen Cardiogerät durchgeführt werden. Ich finde das Ruderergometer hocheffizient. Ich bin ein sehr, sehr großer Fan vom Ruderergometer-Training, wenn es um Cardio geht. Vor allem, weil Ruderergometer ist quasi die effizienteste Cardio-Übung nach Schwimmen. Schwimmen ist natürlich super, Königsdisziplin. Man hat ein anderes thermodynamisches Umfeld, wenn man sich im Wasser bewegt. Das heißt, der Körper kühlt aus. Das fördert die mitochondriale Aktivierung des Körpers. Man muss mehr braunes Fettgewebe aufbauen, um effizient schwimmen zu können. Man hat eine Ganzkörperbelastung beim Schwimmen. Man hat vor allem muskuläres Belastungsprofil, was man sonst mit überhaupt nichts hinbekommt im Cardio-Bereich. Am nächsten kommt man wahrscheinlich tatsächlich mit einer Rudervariante ran. Ja, und ansonsten sowas wie Burpees im HIIT-Stil, aber auch Kettlebell-Swings oder generell Kettlebell-Varianten finde ich sehr, sehr gut geeignet. Ansonsten auch sowas wie Sled-Push, Farmer's Walk. Was ich sehr gut finde, sind Stairmaster-Varianten. Stairmaster bin ich auch ein großer Freund von als Cardio-Übung. Fällt euch noch was ein?
Ja, also ich würde beim Cardio tatsächlich sagen, gerade als Kraftathlet sollte man das nicht vernachlässigen, auch das niedrigschwellige, das unanstrengende Cardio deutlich zu machen. Und ja, wie ich das einbinde bei mir ist eigentlich, dass ich das als Warm-up immer mache. Also bevor ich ans Krafttraining gehe, schaue ich, dass ich an ein paar Minuten Fahrrad fahren muss. Entweder wenn ich im Homegym bin, mache ich es halt zu Hause auf dem Standfahrrad oder halt dann im Straßenverkehr, wenn ich zum Gym fahre. Und was ich auch gerne mache, ist einfach viele Strecken, die ich mit dem Bus oder dem Auto fahren könnte, halt einfach mit dem Fahrrad zu machen. Und da sind wir auch wieder bei dem gesundheitlichen Aspekt. Also wenn man die Gesundheit wirklich optimieren will, dann braucht man schon seine ungefähr 800 Minuten am Tag, in der Woche an Bewegung, also Niedrigbelastungsbewegung. Und das ist ja schon ein brachialst viel. Also wir reden hier von ja guten 1,5 Stunden am Tag. Und das ist eigentlich schon eine Sache, die ich persönlich halt dadurch einbinde, dass ich sage, okay, ich schaue halt, dass ich einen Arbeitsweg habe, wo ich mit dem Fahrrad vielleicht in 20, 25 Minuten bei der Arbeit bin und das dann halt einfach immer mit dem Fahrrad fahre, dass ich morgens vorm Training, wenn ich da Krafttraining mache, eben nochmal 20 Minuten reinkriege mit dem Aufwärmen, was ich ja eh irgendwie machen muss. Also ganz kalt trainieren mag ich auch einfach gar nicht. Ich würde schon gerne einfach anschwitzen, nenne ich das immer, dass ich halt so ein bisschen schon schwitze, bevor ich anfange mit dem Krafttraining. Hat bei mir eigentlich nur gute Erfahrungen hervorgebracht bisher. Und was ich auch absolut underrated finde, ist Spazieren bzw. Hiking. Also wenn ihr irgendwo wohnt, wo ein Wald in der Nähe ist oder auch ein Hügel oder ein Wald mit Hügel und dann einfach mal da hinzugehen und da mal durch die Natur zu stöbern, das muss alles gar nicht auf Sport ausgelegt sein, aber halt so, dass ihr euch einfach bewegt und dass ihr vielleicht auch in der Natur komplexe Bewegungen macht, wenn ihr irgendwo mal so ein bisschen hochklettern müsst oder so. Das halte ich schon für sehr, sehr sinnvoll. Und es macht ja auch irgendwo Spaß, man ist in der frischen Luft. Und das sind schon Sachen, die ich empfehlen würde zu inkorporieren, weil diese 12 Stunden Bewegung pro Woche, das ist gar nicht so ohne. Also gerade wenn man jetzt überlegt, dass wir ja doch meistens bei der Arbeit einfach uns kaum bewegen, dann muss man schon schauen, wie man das hinkriegt. Weil ich meine, die Zeit sonst hat man ja auch nicht, dass man jetzt gerade dediziert 2 Stunden am Tag extra nochmal alloziert zum Spazierengehen oder so. Das ist dann schon ja ein Thema, wo ich sagen würde, da muss man ein bisschen drüber nachdenken, wie man das in den Alltag integriert.
Ja, also ich würde auch sagen, also es gibt ja grob 3 Kardiozonen. Ich weiß, es gibt irgendwie 7 oder sowas. Ja, man kann da sehr, sehr grob fein werden. Ich gehe mir eine 3. Das HIIT würde ich genauso machen, wie Tom, du es gesagt hast. Ich finde, bei Cardio kann man einfach sehr, sehr kreativ werden, das, was einem gerade passt. Also ich meine, Hauptsache deine Herzfrequenz ist in der jeweiligen Zone, die du gerade versuchst zu trainieren. Und wie du da hinkommst, ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Also ich mag es, wie gesagt, gerne zu rudern. Manche Leute mögen Fahrrad fahren super gerne. Ich fahre auch sehr, sehr viel Fahrrad, benutze das sehr viel. Und Spazieren und Wandern sind für mich extrem gute Möglichkeiten, verschiedene Belastungsprofile abzubilden im Cardio. Also auch da habe ich ehrlich gesagt nicht mehr viel zuzufügen.
Ja, also für mich zählt dieser Gesamtbereich dessen, dass man zum Beispiel mit dem Fahrrad überall hinfährt oder öfter mal spazieren geht, in die Natur rausgeht, da was macht. Das zählt für mich eher in diese Kategorie, einen gesunden Lebensstil zu führen, als dass es jetzt so dediziertes Training wäre. Also es sollte kein Training sein, es sollte einfach normal sein. Und dann geht es für mich nur noch darum, was hake ich jetzt noch mit meiner dedizierten Trainingszeit nochmal extra ab. Und ich denke, da fährt man mit einem HIIT-Training einfach ganz gut und der Rest, der ist dann einfach Lifestyle. Und ich habe so ein bisschen eine ähnliche Einstellung zum Core-Training. Also ich finde Core-Training wichtig, aber overhyped, weil die meisten Übungen uns bereits sehr, sehr gut mit verschiedenen Belastungsprofilen im Bereich Core ausgestattet haben. Das heißt, so viel Arbeit muss man da nicht extra reinstecken. Es gibt aber extrem gute Übungen, die man sich anschauen kann, die man auch machen sollte. Wie zum Beispiel, also dass man eine Form von Plank irgendwie ins Training einbaut, in der die Bauchmuskulatur isometrische Arbeit leisten muss. Das ist das, was sie die meiste Zeit macht, wenn man zum Beispiel eine Kniebeuge macht oder Kreuzheben. Das sind isometrische Kraftleistungen, die man aus dem Core-Bereich halt abverlangt. Insofern wäre da eine Variante, wie zum Beispiel, also die wahrscheinlich schwerste Form des Ganzen wäre ein Ab-Wheel-Hold oder so. Also wo man wirklich in einer beschissenen Position die Bauchmuskulatur halten muss. Das bekannteste wäre irgendeine Plank-Variante, kennt jeder, kann jeder machen. Ist nicht jetzt zu Unrecht eine bekannte Übung, ist natürlich auch stark overhyped, finde ich, aber hat schon seine Daseinsberechtigung. Was ich dem gegenüberstellen würde, was ich besser finde, ist sowas wie ein Hollow Body Hold oder so. Also wo man die Bauchmuskulatur in der kontrahierten Position arbeiten lässt und hält. Das finde ich, hat ein bisschen Vorteile gegenüber einer Plank-Variante. Aber also das muss man abgedeckt haben. Dann eine kontraktile Übungsvariante, also sowas wie ein V-Up oder so ein Leg Raise, ein Hanging Leg Raise. Das ist eine sehr, sehr stabile Übung. Also so Toes to Bar oder irgendwie was in der Variante. Auch so seitliche Hanging Leg Raises, um die seitliche Bauchmuskulatur mehr mit reinzubringen, ist auch eine sehr valide Variante. Oder eine Dragon Flag ist eigentlich schon eher so eine Plank, also so eine Hold-Variante, aber hat auch ein gutes Kontraktionsprofil. Ja, und abseits davon irgendwas mit einer Körperdrehung, also ein Russian Twist zum Beispiel wäre valide, aber auch sowas wie Woodchoppers oder ein Parlov Press oder so. Das sind auch alles sehr interessante Varianten, um die seitliche Bauchmuskulatur und die Körperrotation zu trainieren. Also Rotation, finde ich, ist der wichtigste Faktor, der am underratedsten ist, den man aber im Training berücksichtigen sollte, der dann auch einen sehr, sehr guten Übertrag auf verschiedenste Übungen hat.
Hm. Tatsächlich mache ich nie Rotationsübungen. Liegt aber bei mir daran, dass ich sehr, sehr viel unilateral trainiere, also beispielsweise auch einen einhändigen Flat Dumbbell Press oder so, und da merkst du halt extrem, also hast du sehr, sehr starke Rotationskräfte. Ich will gar nicht mehr so viel hinzufügen. Was ich allerdings als extremst wichtige Übung empfinde, ist tatsächlich ein Vacuum. Ja, das ist eine Übung, die man eigentlich aus dem Bodybuilding als Pose kennt, aber tatsächlich extremst viel, ich würde fast schon sagen, nicht nur auf das Krafttraining, sondern auch auf die insgesamte Gesundheit im Alltag Übung ist, die einem wirklich sehr, sehr weiterhelfen kann. Ja? Also gerade, dass man irgendwie einen Stabilität auch im unteren Teil des Rumpfs herbeiführen kann, was einem beispielsweise auch sehr, sehr stark bei Press- und Push-Übungen helfen kann, also bei fast allem einfach die Stabilität in der Hüftregion herbeizuführen. Also von daher ein Vacuum finde ich immer sehr, sehr gut und ist auch eine gute Art und Weise, wie man die unteren Bauchmuskeln nicht nur treffen kann, sondern auch wirklich mal rekrutieren kann. Ne?
Starker Call, also Vacuum Pose finde ich auch eine sehr, sehr interessante Übung, die viel zu wenig gemacht wird. Also fällt für mich in den Bereich Zwerchfellkontrolle. Wir könnten jetzt uns endlos verlieren in irgendwelchen Randdisziplinen des Krafttrainings. Also fällt ja auch sowas rein wie Beckenbodentraining oder sowas. Das sind alles auch interessante Themen, aber ich glaube, das würde zu weit führen, wenn wir uns da in den Details verlieren. Ich denke, wir haben jetzt einen sehr, sehr guten Überblick geliefert, auch ein bisschen in unsere eigene Trainingspraxis. Und wenn man sich jetzt daran entlanghandelt, kann man sich, glaube ich, sehr, sehr stabile Trainingspläne zusammenstellen oder sich gute Trainingseinheiten autoreguliert überlegen. Und ich finde, wir haben damit unser Ziel der heutigen Diskussion ganz gut erreicht, oder?
Durchaus. Durchaus. Für mich das Wichtigste ist, was ist das Ziel, was ich erreichen möchte in meinem Training und was sind die Mittel, die ich dafür wählen muss, um am effizientesten hinzukommen. Und ich glaube, da haben wir einen exzellenten Überblick gegeben, was man hier alles machen kann. Ja, dann Tom, vielen Dank für die Vorschläge. Ich fand das ein super interessantes Format für uns, mal wieder so ein bisschen über eine andere Art und Weise drüber nachzudenken. Falls ihr, liebe Zuhörer, irgendwas gelernt habt oder vielleicht auch irgendwie ganz wilde Übungsvorschläge für uns habt, wo wir sagen können, das solltet ihr mal bei euch inkorporieren, lasst uns das gerne wissen. Wir versuchen da immer gerne neue Sachen aus. Falls ihr irgendeine Squat-Variante habt, die ich noch nicht gemacht habe, bekommt ihr von mir, ich weiß nicht, vielleicht einen Lob oder ein Like, irgendwie sowas. Aber lasst mich wissen, ich bin immer auf der Suche nach neuen Squat-Varianten. Ich bin da sehr, sehr aktiv in der Akquise von solchen Sachen. falls das...
Links und rechts jeweils eine 20er-Platte und dann Overhead.
Ja, ich weiß nicht, ob das zählt. nichtsdestotrotz, vielen lieben Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, ihr habt irgendwas gelernt. Und ja, falls ihr irgendwas gelernt habt oder auch nicht, dann teilt es mit anderen Leuten. Vielleicht lernt ihr irgendwas. Wäre schade, wenn die Information einfach nicht so weit laufen würde, wie wir sie hoffen, dass sie laufen würde. In diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal.